bevor die Sonne untergeht. Gott loben und preisen, ihn anbeten. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir in dein Haus gehen dürfen. Wir versammeln uns zu dir, du großer, mächtiger Gott. Und wir wollen dich loben und preisen. Halleluja. Danke für heute Nachmittag. Amen. Wir stehen auf und singen. Okay. Hab Dank von Herzen. Danken dir für die Erlösung. Wir danken dir für Jesus, Vater. Wir danken dir für die Gemeinschaft auch heute Nachmittag, die wir miteinander haben dürfen. Wir wollen uns einfach freuen und dir danken für diesen Tag. Halleluja. Dank deinem Herrn. Preis ihn. Du hast Grund zum Danken. Als Schwacher sag, ich bin reich. Ich bin stark. Ich habe alles, was ich brauche. In Jesus ist mir alles geschenkt. Ich habe alles durch ihn. Hab Dank für Jesus, Vater. Halleluja. Preis Gott. Friede wie ein Strom. Liebe groß wie Berge. Preis dem Herrn. Alles sprudelt von dir, Heiliger Geist. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Wir werden nachher noch singen. Großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wenn ich das durch deine Hände werk. So, ich muss weiter zurück, sodass ich euch alle im Blickfeld habe. Die Seite und diese Seite. Die Linken und die Rechten. Okay. Gott möge euch segnen. Heute Abend oder heute Nachmittag, mein Thema ist die apostolische Vision. Und ohne Vision läuft nichts in dieser Welt, in diesem Leben. Es werden Leute gesucht mit Vision überall. Wenn du nur Anzeigen liest, also Führungspersönlichkeiten mit Vision, mit einer Weitsicht etc. Und wir wollen heute uns über die Aposteln Gedanken machen. Wer ist ein Apostel? Was sieht ein Apostel? Was tut ein Apostel? Wie lebt ein Apostel? Also über Apostel wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal, ich möchte euch einladen für morgen. Morgen haben wir Gäste aus USA da, die haben wir vorhin angerufen, die sind abgeflogen. Die werden also morgen 1 Uhr und was weiß ich ankommen und die werden abends da sein. Es wird ein Sendungsgottesdienst sein. Die Geschwister gehen von hier aus nach Lodz und Warschau und machen eine Polenreise, werden dort dienen, das ganze Team. Die haben ein Herz für Polen, aber die wollten in Berlin landen. Die hätten auch genauso in Warschau landen können. Nein, die wollten auch bei uns dabei sein und mit uns einfach noch Gemeinschaft haben. Und ich möchte euch alle einfach einladen. Es ist Himmelfahrtstag. Jesus ist heimgekehrt zu seinem Vater. Und dass er angekommen ist, wir wissen, der Heilige Geist wurde gesandt. Da sind also gewaltige Dinge passiert, anschließend nach der Himmelfahrt. Aber wir wollen also gleichzeitig so Sendungsgottesdienst haben. Lade herzlich ein, 19 Uhr abends. Dann am Freitag geht es gleich weiter. Gott bringt eine gewaltige Revolution. Du wirst erstaunt sein. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, ist die Welt nicht mehr in Ordnung für dich. Da verändert sich so vieles. Du erkennst dich selbst nicht mehr. Also wenn du Ja zu Jesus sagst, da wirst du so auf den Kopf gestellt, so umgekrempelt, so verändert. Also es ist eine ganz gewaltige Revolution. Und Pfingsten war eine große Revolution vom Heiligen Geist durch die Liebe Gottes. Aber ich möchte auch sagen, es gibt satanische Revolution. Der Teufel macht auch Revolution und versucht, da das Paradies auf Erden zu schaffen. Denk nur an die Französische Revolution oder die Oktoberrevolution in Russland. Das hat Chaos und Blut und Tränen verursacht. Also wir wollen aber die positive Revolution herausstellen, die Gott wirkt. Siehe, ich mache alles neu. Das ist also, was Gott macht. Dann am Samstag, zuerst mal für die Frauen was, Frauenbrunch. 1A-Management Gottes ist das Thema. Die Schwestern wissen, was sich gehört. Also muss ich nicht groß bekannt geben. Brötchen sorgen wir und alles andere müsst ihr mitbringen. Salat, Rettich, also oder was du auch immer findest, also was du mitnehmen möchtest. Oder ja, bring was Gutes mit und genieße die Zeit. 1A-Management. Was dazu auch gehört, wird wahrscheinlich auch zum Thema Führung Gottes sein. So kann ich mir das denken. Management, Führung, Leitung, Vision, apostolische Sicht. Also es geht alles in die gleiche Richtung. Ich denke, dass der Heilige Geist auch da seinen Weg haben wird. Wird eine gute Zeit der Anbetung sein, des Lobpreises und der Gegenwart Gottes. Und dann abends seid ihr alle wieder eingeladen. Müsst eigentlich gar nicht nach Hause gehen, könnt gleich da bleiben. Kleinen Spaziergang hier im Kiez. Und dann abends um 19 Uhr, das Thema ist, das Beste kommt immer nach
der Krise. Also vor der Krise brauchst du keinen Segen Gottes erwarten, ist auch nicht nötig, dann wird es nur noch schlimmer. Nach der Krise, nach der Katastrophe, nach dem Kampf, nach dem Krieg kommt der Wiederaufbau, die Wiederherstellung oder was es auch immer sein mag. Und dann am Sonntag seid ihr wieder da und ich freue mich für Sonntag. Wir gehen auf Pfingsten zu, da ist das Thema die verändernde Kraft der Gegenwart Gottes. Wenn Gott da ist, wirst du nicht mehr dasselbe sein. Passt alles zu der Revolution, zu der apostolischen Sendung, was Gott tut. Also Gott fängt was Neues an. Und ich bin auch so in guter Hoffnung und gutem Glauben, dass Gott auch mit uns persönlich, wo wir auch immer stehen, was Neues anfängt. Dieses Jahr soll ein Jahr der Neuanfänge sein. Nicht nur im Silvester, sondern jeden Tag neu. Denn der Schwache spreche, ich bin stark, der Arme, ich bin reich. Mitten der Krise hat Gott seinen Segen verheißen. Also, die apostolische Vision. Wir sollen sehen und Dinge empfangen. Gott hat zu Abraham gesagt, schau die Sterne des Himmels, schau die Körner am Sand, fang an zu zählen, wenn du sie zählen willst und kannst. Und so zahlreich wie Sterne am Himmel oder Sand am Meer, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Also sehen, damit steht und fällt alles in unserem Leben. Die Apostel hatten die Welt vor Augen, nicht Jerusalem und nicht Judäa und nicht nur Samaria, sondern die ganze Welt. Denn der Herr sagte, geht hin in alle Welt. Und ihr Ziel war Rom, Paulus Spanien. Andere gingen so weit wie nur möglich hinab und einfach das Evangelium gepredigt. Alle diese 12 Apostel, die sind nicht in Jerusalem geblieben, sondern es heißt in einer Überlieferung, die Apostel haben die Welt eingeteilt in 12 Teile und jeder ging in eine bestimmte Richtung. Paulus ist zu den Heiden gegangen, zu den Nationen gegangen, die jüdischen Apostel wie Petrus und Thomas, die sind meistens auf der Spur der Synagoge gegangen, wo die Juden waren und dort fingen sie an und haben dann auch unter den Juden sehr stark gewirkt, denn der Herr sagt, eure Sendung ist zu den Juden, zu den Israelis, zum Volk Gottes, wo die überall zerstreut sind. Und eigentlich, Gott hat einen wunderbaren Plan gehabt, er hat die Juden zuerst überall zerstreut. Und eigentlich, Juden haben in Israel, in Palästina heute eigentlich nichts zu suchen. Für mich persönlich, in aller Liebe, die haben nichts zu suchen, denn die Zerstreuung, Gott wollte die Zerstreuung, damit das Evangelium überall hinkommt. Überall hinkommen, deshalb hat es zerstreut und dann sind die Apostel immer zu den Juden gegangen, zuerst einmal, da war schon der Boden vorbereitet und so weiter. Und die sollen also die Wegbereiter sein für die Sache Jesu, weltweit. Es ist erstaunlich auch, dass sogar Thomas auf den Spuren der Juden in der Verbannung gegangen ist nach Babylon und ich war auch in Madras, wo er ermordet wurde angeblich. Aber bis Kochin, einer der ältesten Synagogen der Welt, also etwa 900 vor Christus, also dort gab es schon Juden, die durch Handelsbeziehungen hingekommen sind, also nicht durch die Zerstreuung. Und der Weg sollte, das war Gottes Plan, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, nicht nur in Jerusalem. Deshalb gab es auch die Verfolgung, dass die Christen sich zerstreuten, die von Jerusalem und überall, wo sie hingingen, entstanden Gemeinden. Das Ziel der Apostel war also die weltweite Mission. Das ist auch gleichzeitig Einstieg für mich für morgen, wenn unsere Geschwister kommen und uns sagen, komm, geht mit nach Polen. Vielleicht fährt der eine oder andere gleich mit und sagt, ich bin da mit dabei. Also wir sollten ein Herz für die Mission bekommen, für die Verlorenen, die Christus noch nicht kennengelernt haben und von Jesus noch nie gehört haben. Wir haben ja auch in diesen Filmen, die wir auch angeguckt haben vor einigen Wochen, da hieß es in einem Statement, es ist nicht nötig, dass jemand zwei, dreimal von Jesu kommen hört. Vom ersten kommen, vom zweiten, vom dritten, vom vierten kommen Jesu, von ständigen kommen Jesu. Wenn es auf der Welt noch Menschen gibt, die noch nicht vom ersten kommen Jesu was gehört haben. Und die gibt es noch in dieser Welt, die noch nichts gehört haben. Die apostolische Vision. Petrus sagt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir bezeugen, was wir gesehen und gehört haben. Also sie sind keinen Märchen nachgegangen. Sie haben klare Jesus-Erfahrungen, Jesus-Erscheinungen, Jesus-Begegnungen gehabt. Also das ist die apostolische Vision. Jeder von uns kann ein Apostel sein. Ein Apostel ist nichts anderes, ist also, hat keinen größeren Heiligenschein, leuchtet nicht besser und strahlt nicht besser. Ein Apostel hat eine Sendung von Gott. Ein Apostel hat ein Herz für die Verlorenen. Ein Apostel ist barmherzig. Es ist kein Pharisäer, ein barmherziger Mensch ist der Apostel. Und deshalb, Jesus hat seine Jünger zubereitet durch viele Tiefen, durch viele Anfechtungen, hat er sie mitgenommen, sogar das Kreuz. Und wer das Kreuz hinter sich hat, das Kreuz erlebt hat, dass die Kreuzeserfahrung mitgemacht hat, als es aus Angst vor den Juden sich versteckte und, der kann nachher Apostel werden. Apostel, die haben eine Sendung, sind Botschafter mit einer Botschaft. Noch etwas zu der apostolischen Vision. Es gibt einige Irrtümer und ich möchte heute auch einige fromme Irrtümer aufklären oder helfen zu verstehen. Die Gemeinde Jesu ist nicht die Fortsetzung des Judentums. Also es gibt Leute, die glauben, die Gemeinde ist die Fortsetzung des Judentums. Das Judentum kannte keine Gemeinde. Das Judentum kannte den Tempel, kannte Jerusalem und so weiter. Opfer und Priester, Gesetz, es kannte nicht die Gemeinde. Und auch die Propheten Israels haben gedeutet, auf was für eine Zeit spricht der Heilige Geist. Die hatten, auch die israelitischen Propheten hatten keine Ahnung von der Gemeinde. Es war ein Werk Jesu Christi. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde Jesu ist ganz was anderes als das Judentum oder das Heidentum. Apostel Epheser Kapitel 2, Vers 20, die Gemeinde ist der Bau Gottes und der Werk Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Epheser 2, 20, da heißt es, auf dem Fundament der Apostel und Propheten errichtet und wo Christus der Schlussstein oder Eckstein ist. Das ist also die Gemeinde, errichtet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, nicht der Juden, nicht des Tempels, nicht Jerusalems. Denn für die Gemeinde kommt das neue Jerusalem von oben herab, vom Himmel in der Offenbarung. Also nicht Israel und nicht das Gesetz, sondern das himmlische Jerusalem, Offenbarung 21, Vers 14. Da wird ganz klar gesagt und zum Ausdruck gebracht, die Stadt, wie sie es sein wird, deren Mauern werden 12 Grundsteine haben oder besitzen und die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes werden in diesen Steinen eingraviert sein. Also die Apostel haben eine weltweite Sendung, nicht eine lokale, nicht eine regionale Sendung, sondern eine universelle Sendung. Und das neue Jerusalem ist gegründet nicht auf Moses, sondern auf die Apostel, Offenbarung 21, Vers 14. Die sind diese Grundsteine, diese Fundamente und ihre Lehre. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte 2, die Urgemeinde, sie blieb in der Apostellehre, was die Apostel gelehrt haben. Und so weiter. Und das war total anders als das, was das Judentum gelehrt hatte. Beziehungsweise zu der Zeit gab es kein vernünftiges Judentum mehr. Es gab nur das Pharisäertum. Das irdische Jerusalem, das hat die Botschaft nicht hinausgetragen als solche, sondern von dort ging die Botschaft. Die Jünger haben Jesus erlebt, sind Jesus begegnet und dann sind sie in alle Himmelsrichtungen losmarschiert von Jerusalem. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Also das ist die Vision, die apostolische Vision. Und jeder Apostel hat sich da ein besonderes Gebiet vorgenommen und das Erstaunliche außer Johannes, alle anderen Apostel sind als Märtyrer gestorben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Apostel hatten immer die Welt vor Augen, nicht nur die Hütte Davids und nicht nur Israel und nicht nur Jerusalem und nicht nur den Tempel. Sie sind in alle Welt hinausgegangen, in alle vier Richtungen. Und wo sie hinkamen, sind Gemeinden entstanden, Werke entstanden, die mancher mehr überlebt, die andere weniger. Eigentlich der Apostel, der am meisten zweifelte, Thomas. Bis heute gibt es Thomaskirchen weltweit. Dagegen Johanneskirchen, Petrikirchen, katholische Kirche, wahrscheinlich diese Basis, oder Paulus. Die Jünger sind eigentlich hingegangen und haben den Menschen Erlösung gebracht. Nicht ein Joch auferlegt. Die Juden wollten gerne, dass die Apostel da ein Joch auferlegen und denen das Gesetz aufbrummen. Ihr müsst das und ihr müsst das und ihr müsst das und so weiter. Da gab es dieses berühmte Apostelkonzil. Und dann hat der Heilige Geist, nachdem sie heiß diskutiert haben, und du siehst, was die Juden wollten. Die wollten das Gesetz weitergeben. Und der Heilige Geist hat die Gemeinde abgenabelt vom Gesetz, vom Judentum, von der Tradition und etwas ganz Neues. Und dann heißt es, es hat uns gefallen und dem Heiligen Geist keine anderen Lasten aufzulegen. Das ist Erlösung. Erlösung ist, keine religiösen Lasten den Menschen aufzubrummen. Beschneidung oder das Gesetz von Moses. Und da hieß es nur einfach, die sollen sich enthalten vor Ersticktem, vor Hurerei und vor Blut und vor Unzucht. Also, das sind diese paar Sachen, und das wurde schon dem Noah befohlen. Also praktisch das, was Gott Noah befohlen hatte, das wurde dann auch den Nationen, ob jetzt Juden oder Christen, allen befohlen. Wer sich daran hält, kommt sehr gut durch. Die Gläubigen, und das war die Sendung, wo sie hatten, die Apostel sind gleich, nachdem Menschen sich bekehrt haben in Samaria oder Judäa, sie sind gleich hingegangen, haben sie im Glauben ermutigt, im Glauben gestärkt. Also das war ihre Botschaft, dass sie voll Geiste sind und dass sie abgeklärt sind von der Tradition, abgeklärt sind von irgendwelchen menschlichen Überlieferungen. Und das war die Botschaft, lasst euch erlösen von dieser väterlichen Lebensweise in Pfingsten. Also die Vision der Apostel war, raus aus dem Judentum, rein in den universellen Glauben des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist plädiert. Die Apostel, das ist diese Vision, und ich möchte jetzt euch helfen zu verstehen, was die alles vor Augen hatten, was sie sahen, das Ziel, das sie verfolgten, konsequent verfolgten. Sie hatten die Ewigkeit vor Augen. Israel hat immer das Irdische. Wann wirst du die Hütte Davids aufrichten? Wann wirst du Israel aufrichten? Jesus sagt, es gebührt euch, das gar nicht zu wissen. Das ist gar nicht wichtig. Kommt auch gar nicht, steht auch nicht zur Debatte. Ihr werdet Kraft empfangen. Also kein Irdisches, sondern das Himmlische. Die Apostel hatten immer eine himmlische Berufung, eine himmlische Vision, eine himmlische Schau der Dinge. Ihnen ging um das neue Jerusalem. Sie hatten das Reich Gottes im Visier. Das war das Erste. Sie sammelten Schätze für den Himmel, für die Ewigkeit. Sie dienten einer höheren Sache, nicht dem Buchstaben, nicht der Form und Formalismus, sondern sie dienten dem Geist. Und sie ließen sich auch vom Heiligen Geist leiten. Die Apostel haben sich selbst auf die Ewigkeit vorbereitet. Das ist sehr wichtig. Bevor ich anderen predige, muss ich selber darin verwurzelt und verankert sein. Sie haben sich darauf eingestimmt, auf die Ewigkeit. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, wenn ich Paulus als Apostel nehme, was er sagt. Sie haben vor allem sich von allem Irdischen gelöst. Der Herr hat gesagt, wer nicht absagt allem, kann nicht mein Jünger sein. Die apostolische Vision ist also radikal, revolutionär. Wir werden diese nächsten Tage noch in diese Richtung hören. Sie haben alles verlassen, sofort die Schiffe verlassen, den Vater verlassen, Vater und Mutter verlassen und sind sofort dem Herrn gefolgt. Sie haben um Jesu Willen alles aufgegeben. Wir hören in der Diskussion, was wird uns dafür, in der Geschichte vom reichen Jüngling. Sie haben Opfer für Jesus gebracht. Sie haben Zeichen gesetzt für andere. Seid meine Nachfolger, wie ich Christi Nachfolger bin, Apostel Paulus. Und Paulus sagt, ich achte alles für Kot, auf das ich Christus gewinne. Also das ist die apostolische Vision. Die Welt ist nichts. Jesus ist alles. So einfach. Jesus ist alles, die Welt ist nichts, auf das ich Christus gewinne. Sie sind für Jesus überall hingegangen, wo es nur geht und ging. Alles für Jesus getan, nichts war ihnen zu viel. Die apostolische Vision weiter, sie hatten alles gemeinsam. Petrus und die Elf traten auf. Also was sie taten, taten sie zusammen. Sie haben auch zusammen beschlossen, wir legen den Heiden keine weiteren Lasten auf. Jetzt können diese frommen Pharisäer, die Juden, ihm den Puckel runterrutschen. Die waren böse, die waren nicht einverstanden, gab Spaltungen natürlich, aber die haben gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Wir legen keine Lasten auf. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Jakobus, einer der Aposteln, der führende Apostel der Gemeinde, eigentlich einer, der sehr tief in der Tradition verwurzelt war und so weiter. Und die um Jakobus, die mit dem Gesetz bisschen so verquickt waren, auch der hat beigegeben und es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Was sie taten, taten sie in Einheit oder gar nicht. Das ist also diese apostolische Vision. Das ist, wie wir auch als Gemeinde hier die Gemeinde Jesu bauen möchten. Apostolisch. Entweder wir machen alles gemeinsam oder wir machen gar nichts. Entweder gehen wir alle raus, oder wir gehen niemand raus. Oder was auch immer ist geschlossen. Also die haben eine geschlossene Sache gemacht und sie haben mit Jesus übereinstimmt. Das ist so wichtig. Die Apostel haben mit dem Haupt übereinstimmt. Jeder war anders. Jeder hat eine andere Prägung gehabt. Jeder hat eine andere Geschichte, einen anderen Hintergrund. Aber sie alle hatten einen Boss. Und das war Jesus. Und sie hatten einen Geist, den Heiligen Geist. Sie waren eine Schicksalsgemeinschaft. Sie litten gemeinsam. Wenn ich Apostelgeschichte 2 lese, am Schluss, sie haben alles gemeinsam gehabt. Sie brachen einmütig das Brot in den Häusern hin und her. Also sie haben geteilt, was sie hatten. Apostolische Vision ist, sich teilen, mitzuteilen, was ich habe. Nicht, das ist mein Haus, mein Auto oder mein, ja, sondern sie waren eine große Familie, ein Herz und eine Seele, das waren die ersten Christen. Das ist diese apostolische Vision, ein Herz und eine Seele. Nicht die und nicht jene und sie waren eine geschlossene Einheit. Und wir wissen auch, nachdem Petrus aus dem Gefängnis draußen war, er ging zu den Ihrigen. Und die wohnten um die Ecke. Und da wusste ganz genau, wo die Ihrigen sind, die zu ihnen gehören, die zu ihnen halten. Und die sogar für sie bereit wären gewesen, in den Tod zu gehen. Paulus sagt einmal, und das ist diese Schicksalsgemeinschaft, diese apostolische Schicksalsgemeinschaft, ihr würdet aus Liebe zu mir eure Augen ausreißen und mir eure Augen geben. Wahrscheinlich hat er Augenprobleme gehabt oder so weiter. Das heißt also, ihr würdet am liebsten, um mir zu helfen, du siehst also, wie sie hingen, eure Augen ausreißen und mir das Auge geben, damit ich ein bisschen besser lesen kann. Also, das sagt sehr viel. Das sagt sehr viel. Das sagt sehr viel über diese Einheit. Nicht nur in der Theorie, im Dogma, im Bekenntnis, sondern auch körperlich. Ihr würdet euer Auge ausreißen und mir euer Auge geben. Jeder kannte seinen Platz im Reich Gottes, denn sie waren alle von Jesus zusammengeführt, zusammen vernetzt, zusammen verknotet, zusammen verbunden. Jeder wusste ganz genau, wenn der eine ausfällt, macht der andere gleich weiter. Und so war es auch. Und so war das auch in der ganzen Urgemeinde. Das war das Geheimnis, warum die Urgemeinde so schnell sich im römischen Imperium ausbreitete. Weil da fiel einer weg, der wurde enthauptet, der nächste rückte nach und übernahm diese Posten. Und dann gab es keine große Diskussion, Mann oder Frau. Jeder wusste, wir sind von Gott berufen. Und wir haben in der Bibel auch nicht nur Männer als führende Persönlichkeiten, sondern auch Frauen, die im Reich Gottes gedient haben. Und Apostolinnen und Aposteln, und da kommen natürlich Katholiken, und die sagen, nein, es gab nur noch Aposteln. Wir haben, die Katholiken haben aus Julia und so weiter Julius gemacht, im Römerbrief, können wir nachlesen, also vermännlicht, also sexuell umgeformt, aber das waren Frauen, zwei Frauen, die Gott gedient haben und die sogar Apostolinnen waren in der Urgemeinde. Paulus schreibt auch an verschiedene Frauen, die mir eine große Hilfe waren. Also sie dienten einer, wenn der eine ausfiel, sprang der andere ein. Also es gab keine Lücken, sie ließen keine Lücken zu, sie stärkten einander den Rücken, sie ermutigten einander. Und das Interessante ist, Petrus und die Elf traten auf, es gab keine Konkurrenz. Sie wussten, wir dienen einem Herrn, wir ziehen in einem Karren, wir haben einen Kampf zu kämpfen, wir kämpfen alle gegen den Teufel. Und Petrus und die Elf traten auf. Es war eine große Einheit, keine Konkurrenz. Und wir sehen auch Paulus und Petrus, obwohl sie grundverschieden waren in der Schriftverständnis, Denken und dergleichen, aber die haben miteinander sich abgestimmt. Wir gehen zu den Heiden. Und ihr geht zu den Juden. Sie waren eine geistliche Einheit. Sie schützten einander. Sie deckten einander. Sie legten die Hand füreinander ins Feuer. Geschwister, das ist, wie eine praktische Gemeinde aussieht oder wie eine Gemeinde praktisch aussieht. Alles andere ist nur Kaninchenzuchtverein. Oder wir spielen Religion und Kirche. Nein, das ist also diese apostolische Vision, ist es, was mich auf dem Herz, was mich bewegt und warum ich keine Mitglieder sammle. Wir möchten auch ein Herz und eine Seele sein. Wenn du da mit dem Herzen dazu gehörst, dann gehörst du dazu. Dann kann dich niemand wegbringen. Und wenn einer ausfällt, geht die Sache weiter. Die apostolische Vision war die Gemeinschaft, die Jesus wollte. Die Pforten der Hölle werden euch nicht überwältigen, die werden alles versuchen. Sie haben füreinander gesorgt, füreinander gekämpft. Sie hatten alles gemeinsam. Sie brachten ihr ganzes Vermögen, musst vorstellen, dein Vermögen, dein Erspartes. Sie brachten alles in der Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Sie brachten alles und sie sorgten füreinander. Es gab zwar auch Spannungen, aber dann haben sie diese Spannungen beseitigt. Sie blieben zusammen, sie hielten zusammen, sie dienten gemeinsam. Sie brachen das Brot in den Häusern hin und her, Apostelgeschichte 2. Sie haben einander verstanden, weil sie selbst durch große Nöte gegangen sind, jeder Einzelne, durch große Tiefen, durch Anfechtungen, durch große Probleme und weil Jesus sie zusammengebracht hat. Das ist das Großartige, nicht irgendwie Organisation oder Vernetzung und Netzwerke oder Vereine oder Mitgliedschaft zu irgendetwas, nein, Jesus hat sie zusammengeschweißt. Sie dienten gemeinsam einer Sache, einem Gott. Und das macht es so effektiv, die Einheit. Geschwister, wir können nur stark sein im Geist, auch in dieser Welt, und wir können sehr viel ausrichten, sogar alles ausrichten. Alles, was wir uns vornehmen, können wir ausrichten, wenn wir eins sind. So wie die Leute beim Turmbau zu Babel. Und nichts kann uns hindern, wenn diese Einheit da ist. Und deshalb sucht der Teufel mit allen Mitteln, Gläubige auseinanderzubringen, auseinander zu dividieren. Das ist meine Idee. Also was die hatten, das waren alles Idee Gottes. Alles aus dem einen und demselben Heiligen Geist entsprungen. Die Apostel, sie dienten Gott und nicht den Menschen, sie dienten auch nicht einander, obwohl sie einander dienten, aber sie dienten letztendlich der großen Sache, der großen Vision Jesu. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Und jetzt ist jeder Einzelne ein Gesandter Gottes, das waren Apostel. Die Apostel waren keine Kriecher, ja, keine Schleimkriecher und welche Kriecher auch immer. Sie waren alle gleichwertig vor Gott, das wussten sie. Jeder Einzelne ist individuell vom Heiland rausgebetet gewesen, vom Heiland berufen worden. Sie versuchten sich auch nicht gegenseitig zu profilieren, ich bin besser. Das haben sie gemacht vor Pfingsten. Wer ist der Größte? Und dann hat der Heiland ihnen die Füße gewaschen. Und dann haben sie eine Lektion bekommen. Der Größte sei euer aller Diener. Da wollte keiner mehr groß sein. Aber zuerst wollten sie der eine links und der andere rechts sitzen vom Reich, im Reich Gottes. Und der Herr sagt, das ist nicht meine Aufgabe. Auch nicht die Aufgabe Gottes, wer links und rechts sitzt. Das ist Sache der Herzenseinstellung. Vor der Kreuzigung ging es ihnen um Prestige, Ansehen. Aber sie haben alle miteinander versagt und das war gut so. Weißt du, Gott erlaubt, dass zuerst einmal, bevor wir diese apostolische Vision alle mitbekommen, dass wir alle der Reihe nach versagen. Alle in die Grube fallen. Alle mit der Nase auf dem Boden liegen und Bauchlandung machen. Und jetzt fängt jetzt alles von vorne an, und zwar demütig mit Gnade und Erbarmen. Da ist keiner besser, da ist keiner schlechter. Alle sind jetzt von der Gnade Gottes abhängig. Und das ist so wichtig. Du kannst keine apostolische Vision haben, wenn du nicht die Gnade Gottes erlebt hast. Was die Gnade Gottes heißt. Wenn du nicht aufgerichtet worden bist vom Herrn. Und wenn du weißt, gut, dass niemand sieht und niemand weiß und niemand dabei war, wo das alles passierte. So, sie waren einander Brüder, Geschwister geworden. Sie waren miteinander geistlich verwandt. Und was ist ein Unterschied, ob jetzt Fremde irgendetwas tun oder Familie etwas tut? Blut ist stärker als Wasser. Die Familie. Und die sind eine Familie Gottes geworden. Eine neue Nation. Und jeder wusste, das ist Familienbetrieb. Wenn ich versage, versagt die ganze Geschichte. Sie waren nicht eine organisierte Einheit, sondern eine gewachsene, gottgewirkte Einheit durch den Heiligen Geist. Das waren Apostel. Und deshalb diese apostolische Vision ist, eins sein mit Christus, eins sein im Heiligen Geist und dann sind wir auch eins untereinander. Und dann weiß jeder den Part, den er spielen muss. Und dann kann er getrost abgeben, der weiß, diese Sache läuft weiter. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel um 3 Uhr, und es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Die beide gehen in die Versammlung. Ich muss vorstellen, zwei Brüder, zwei Apostel gehen in dieselbe Versammlung und dann passiert die Heilung des Lahmen. Sie begegnen dem unterwegs, Petrus und Johannes, und diese beide tun gemeinsam das Wunder der Heilung. Der Petrus war der Sprechende, aber Johannes war auch dabei. Also das ist nicht eine Sache nur vom Petrus, sondern das war die Sache auch vom Johannes. Beide haben auch nachher Schläge gekriegt. Beide sind nachher auch bedroht worden. Und was sie getan haben, sie haben immer gemeinsam getan. Und wir sind stark, wenn wir etwas gemeinsam tun. Und das ist diese apostolische Vision, die hier mir ein Anliegen ist, dass es rüberkommt, dass was wir tun, dass wir alles gemeinsam tun. Dass wir miteinander tun, auch wenn der Johannes ein bisschen anders ist als der Petrus. Und der Petrus ist ja anders. Und Johannes ist auch kein Heiliger, glaub mir das. Donnersöhne, also sie sind die Kinder der heißen Donnersöhne, Söhne des Zebedeus. Also da hat es bei denen schon ganz kräftig manchmal gekracht, wenn die schon Donnersöhne heißen. Also Petrus war zwar großmäulig, aber Johannes war einer der Donnersöhne. Also was das auch alles heißt, denk drüber nach, aber ich lasse es einfach. Weißt du, Gott hat sie, ihr Charakter so verändert, dass sie zusammengepasst haben. Dass sie zusammenarbeiten konnten, charaktermäßig. Und dass es für sie keine Konkurrenz war. Die Apostel, sie dienten der Not, die da war, sie dienten außerhalb des Tempels, vor der Türe passiert das. Und du wirst die Apostel nicht im Tempel finden, sondern wenn sie, die sind vor dem Tempel, draußen, außerhalb des Establishments, außerhalb der organisierten Religion. Also die apostolische Vision geht nicht da um jüdischen Tempel, deshalb auch nicht mit dem Tempel verkoppelt oder irgendwie verknüpft, oder dass der Tempel denen ein Herzensanliegen war, absolut nicht. Der Herr hat gesagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben, warum muss ich mich dann noch da mit Steinen beschäftigen? Sie sind ausgezogen und sie haben außerhalb gewirkt, etwas Neues, außerhalb von Jerusalem sogar. Also wenn sie aus Jerusalem rauskommen, Apostel, der Apostel, und das ist interessant von Petrus, Petrus ist ein Mitältester in Jerusalem, wenn er in der Gemeinde ist. Wenn er aber die Gemeinde verlässt, ist er Apostel. Also in dem Augenblick, wo du außerhalb von Jerusalem oder wo du auch immer bist, von Gesandt bist, bist du ein Gesandter der Gemeinde, ein Diener der Gemeinde, egal wer du bist und was du bist. Und selbst wenn die kleinste Aufgabe ist eine apostolische Arbeit und die muss immer mit Gott im Einklang sein. Aposteln, die sind alle mit Jesus im Einklang, nicht mit der Kirche, nicht mit dem Establishment, nicht mit dem Judentum oder Tradition oder was auch immer, mit dem Heiligen Geist sind sie im Einklang. Du wirst merken, was ein apostolischer Dienst ist. Die Apostel arbeiten nicht ohne der Kraft des Heiligen Geistes. Sie dienten immer in der Kraft des Geistes. Aus großer Gewissheit gaben sie Zeugnis. Und zwar, wenn sie miteinander reden. Weißt du, wenn du allein für dich sprichst, das könnte deine Idee sein. Aber wenn die Elf dahinter stehen, ja, ja, das ist wahr, was Petrus sagt. Es stimmt, ich habe es auch gesehen. Die hatten damals keinen Lautsprecher. Und die mussten dann also in den verschiedenen Ecken stehen. Ja, Bruder, gib ihm, sag's ihm. Es ist wahr. Und du siehst also, sie haben einander unterstützt, ermutigt. Und das ist, was die Welt braucht. Die Welt braucht eine Einheit, eine göttlich gewirkte Einheit. Dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig unter die Arme greift. Und wenn der eine fällt, wird der andere aufgerichtet. Deshalb hat der Herr Jesus immer zwei und zwei ausgeschickt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr sollt Kraft empfangen und ihr sollt meine Zeugen sein. Weißt du, was Zeugen sind? Beim Gericht sind sie wichtig. Da kommt es auf. Die klären die Sache auf. Ein Zeuge, der dabei war, der was gesehen hat, im Gericht kommt es auf die Zeugen an. Und Apostel, die sollen die Sache Jesu verteidigen und nichts anderes. Sie sollen Gottes Recht verteidigen, Gottes Willen verteidigen. Und sie sind gesandt und gerufen worden als Zeugen. Und du musst nichts anstellen, du musst nur bezeugen, das hat Gott getan. Das ist Gottes Wille, das hat er geplant. Du musst nur bekennen, aussprechen. Diese Zeugen, sie sagten etwas über Jesus aus, was sonst niemand sagen konnte oder wollte. Und niemand sagen hätte sich getraut, denn die wären gleich ins Gefängnis eingesteckt worden. Sie haben Jesus so bekannt, dass sie es mit ihrem Leben unterschreiben hätten können. Sie sprachen Dinge aus, die sonst niemand gesehen haben könnte, den Auferstandenen. Wir haben es gesehen, wir haben es betastet, wir waren dabei. Wir haben ihn gehört, wir sind zu seinen Füßen gesessen, wir haben sein Brot gegessen. Und durch den Heiligen Geist wurden diese Geheimnisse und Erkenntnisse und Einblicke noch vertieft. Sie waren Zeugen bis ans Ende der Welt und überall, wo sie hinkamen, ich bin mit Jesus gewesen. Ich habe Jesus erlebt. Und das ist eine apostolische Sendung. Wenn du sagen kannst, nicht, ich habe von Jesus gelernt oder ein Buch über ihn gelesen und jeder schreibt ein Buch über Jesus, es gibt viele Bücher über Jesus. Nein, ich bin diesem Jesus begegnet. Höchstpersönlich. Ich habe mit ihm Sachen besprochen, ich habe ihn berührt, ich habe von Jesus empfangen. Wo hast du das her? Von Jesus. Und deshalb kann niemand was gegen dich sagen, so wie bei dem Verhör von den Aposteln Johannes und Petrus beim Hohen Rat. Sie waren einfache Leute, ungelehrte Leute, wie auch immer, aber sie sind mit Jesus gewesen. Und wenn du mit Jesus gewesen bist, dann kannst du etwas berichten. Und bevor du ein Apostel wirst, musst du also zuerst mal eine ganze Weile mit Jesus zusammen gewesen sein. Durch dick und dünn mit ihm gegangen sein. Mit ihm auf dem Berg geschlafen oder im Tal geschlafen haben oder wo auch immer. Mit ihm mal, ja, verjagt, vertrieben worden sein. Was es auch immer sein mag, für Jesus. Und die beste Zeugin für mich von Jesus ist die Maria. Sie musste sogar fliehen wegen Jesus. Sie musste Opfer bringen um Jesu Willen. Sie hat Schmerzen ertragen wegen Jesus. Und genau das, was Maria ist, ist jeder Christ. Sollte jeder Christ sein. Apostel sind vom Himmel Gesandte, bis an die Enden der Erde, vom Himmel gesandt bis an Ende der Erde. Nicht von Menschen ausgewählt oder ausgesucht, sondern von Gott durchs Gebet Jesu. Durch den Plan Gottes, durch göttliche Vorsehung, zu einem göttlichen Dienst. Und sie wissen, hinter uns steht keine Lobby. Hinter uns steht kein Verein. Hinter uns steht keine Organisation. Hinter uns steht kein Dachverband. Unser Dachverband ist der Himmel. Und wenn, weißt du, das ist ein Kunststück, das muss gelernt werden. Die meisten Leute, ja, der Papst. Nein, du stehst nicht unter dem Papst. Und du stehst nicht unter irgendeinem Bischof. Wir müssen lernen, die Apostel, sie standen unter Jesus. Er ist das Haupt und sie waren die Glieder. Hinter uns, und das ist so wichtig, warum wir auch eine freie Gemeinde hier sind, wir wollen keine andere Autorität über uns haben als die Autorität Gottes. Was ist ein Kunststück, damit zu leben? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und sich vom Herrn beschenken zu lassen. Wir sind eine große Familie und diese Familie Gottes wird vom Heiligen Geist geleitet. Verinnerlicht durch den Heiligen Geist, durch die Botschaften, die Gott uns gibt. Gott gab seiner Gemeinde oder Jesus, seinen Aposteln, die Lehre weiter. Und er sagt, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Er gab ihnen alles, was sie brauchten. Also was die Apostel alles hatten, hatten sie nicht vom hohen Priester. Das hatten sie auch nicht irgendwie von irgendeinem weisen Mann oder Gelehrten. Paulus sagt, alles, was ich gelernt habe beim Gamaliel, das ist alles Kot, Mist, Dreck, Shit. Ich habe es vom Herrn empfangen. Sogar solche einfache, simple Dinge wie das Abendmahl. Abendmahl ist doch sowas Selbstverständliches. Brot brechen und so weiter. Sogar dies habe ich vom Herrn empfangen. 1. Korinther 11. Du musst sogar Abendmahl vom Herrn empfangen. Sonst kannst du gar nicht richtig zum Abendmahl kommen. Passiert bei dir nichts beim Abendmahl. Aber wenn du es vom Herrn, das habe ich von Gott. Das ist das Brot des Lebens. Hier schenkt mir der Heiland sein Leben. Und hier schenkt er mir sein Blut. Und hier schenkt er mir seinen Geist. Wir müssen alles vom Herrn empfangen. Auch die Bestätigung, ob du Geistestaufe hast oder nicht, es sagt noch nichts, wenn du ein bisschen in den Zungen lallst. Weißt du, das muss eine Gewissheit sein, es ist vom Herrn und vom Heiligen Geist. Jesus gab seine Lehre an die Apostel weiter, er gab ihnen sein Leib weiter, er hauchte sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, bevor er starb, bevor er den Geist aushauchte. Er gab ihnen seine Autorität, seine Vision, geht hin in alle Welt. Und mir ist gegeben, alle Macht, alle Autorität im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Total was anderes, also was wisst ihr, nicht nur da lokal da im Tempel, nein, über die ganze Erde, überall in jeder Situation. Die Apostel waren bei Jesus in der Schule. Und man kann sich erst dann apostolisch nennen, wenn man die Vision Jesu teilt, die Lehre Jesu teilt, die Botschaft Jesu teilt und die Gebote Jesu sich teilt. Und was ist das Gebot Jesu? Meine Schafe hören meine Stimme. Und wer der Größte sein will, sei euer aller Diener. Das ist also das Gebot des Herrn. Und dann hat Gott sich selbst durch die Apostel manifestiert. Sie bestätigt durch mitfolgende Zeichen. Und du wirst erstaunt sein, was die Zeichen alles so sind. Die meisten denken nur Krankenheilung, Dämonenaustreibung. Es ist erstaunlich, der Apostel Paulus. Weißt du, am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir Zeichen über Zeichen, also und viele Zeichen geschahen und. Aber später, wenn wir nachher das Leben Paulus beobachten, und es geschahen viele Zeichen, sogar durch Schweißtüchlein und so weiter, wenn wir es so lesen, aber das ist nicht mehr die Hauptsache. Nachdem du weiter mit dem Herrn Jesus gehst, sind die Zeichen und Wunder nicht mehr so wichtig. Das sind ganz andere Dinge wichtig. Und ich will auf diese Dinge zu sprechen kommen. Matthäus Kapitel 9, Vers 9. Es ist eine Geschichte, Berufung eines Apostels, des Matthäus, seine eigene Berufung schildert er hier. Da heißt es Matthäus Kapitel 9, als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, wahrscheinlich ein Abschiedsessen, also wo er alles aufgibt und sagt, jetzt folge ich Jesus, da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen auch viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und mit seinen Jüngern. Das hat ihnen wahrscheinlich auch gut geschmeckt. Denn Matthäus war kein armer Mann und hat eine gute, leckere Speisen gehabt. Und jetzt passiert's. Und jetzt, worauf der Heilige Geist mir hier den Hinweis gegeben hat, worauf es im apostolischen Dienst, in der apostolischen Vision, in der apostolischen Sendung ankommt. Als die Pharisäer das sahen, dass er bei einem Zöllner war hier und so weiter, da sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Und er hörte es, also Jesus, und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und Opfer. Der apostolische Dienst ist Barmherzigkeit und nicht Opfer. Die apostolische Sendung ist Barmherzigkeit. Gott erwählt sich seine Leute selbst zu speziellen Aufgaben, wie jetzt in Matthäus hier. Er setzt sie ein und er ruft sich Leute, die total unwürdig sind. Matthäus hier, ein Zöllner, später wahrscheinlich auch Zachäus und so weiter, was die Frommen so verachteten. Also Gott wählt sich Leute zu Aposteln, zu Botschaftern, zu Gesandten, die die Frommen des Establishment, das religiöse Establishment verachtet. Aber was wollen die? Die haben keine Bildung, die haben nichts. Was haben die eigentlich? Und die verachteten, also die Pharisäer und so weiter, die haben verachtet. Und da sagt der Herr, Gottes Werk beginnt mit Barmherzigkeit. Und es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit. Ein Apostel ist ein barmherziger Mensch, der Barmherzigkeit gelernt hat, der selbst durch Erbarmen zum Apostel wurde. Was sind das? Wir wissen ja, was Paulus sagt einmal, nicht viel Hohe, nicht viel Weise und so weiter. Es sind Leute, alles, die Gnade gefunden haben, Barmherzigkeit erlebt haben. Weißt du, so ein Heiliger kann keine Barmherzigkeit empfangen. Ein Heiliger kann nicht noch heiliger werden, als er ist. Nur ein Sünder kann begnadigt werden. Nur ein Sünder. Gott will Barmherzigkeit und er wählt sich Leute aus, die der anderen nicht mögen. So wird man Apostel. Leute, die der anderen nicht mögen. Und zuerst einmal müssen die anderen lernen, den Mann anzunehmen, weil Gott ihn angenommen hat. Den Mann oder die Frau zu akzeptieren, weil Gott sie oder ihn akzeptiert hat. Zuerst einmal müssen die ein Anschauungsbeispiel haben. Das ist das Zeichen. Und das Zeichen ist Barmherzigkeit. Der apostolische Dienst beginnt mit der Begegnung mit Jesus. Diese Begegnung verändert. Zachäus verließ sofort, oder Matthäus verließ sofort alles. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Du siehst also Auflösung der bisherigen Existenz. Und als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und da stand Matthäus auf und folgte ihm. Du siehst, prompt. Apostel sind Menschen, die prompt auf Gott reagieren, auf den Ruf Gottes reagieren. Prompt. Nicht sagen, also lass uns mal zuerst mal durchrechnen. Reicht es oder reicht es nicht aus? Kann ich die Miete bezahlen? Die war Miete Schnuppe und die mussten damals auch wohnen, die hatten damals auch Familien. Der Zöllner hat den Ruf Jesu verstanden, dieser Matthäus damals, und verabschiedet sich von seinem Kollegen und gibt ein Gastmahl. Und die Pharisäer verstehen es nicht, wie kann Jesus sich mit solch einem Zöllner, der eigentlich mit den Römern zusammenarbeitet, mit ihm zusammen sein. Weißt du, die Welt wird nicht verstehen, die fromme Welt wird nicht verstehen, wie kann einer so Gott dienen, wie er dient. Die wird nicht verstehen, weil Gott jeden individuell führt, jeden individuell beruft. Pharisäer verstehen die Methode Jesu nicht, sein Wirken und seine Art nicht. Ob jetzt so oder so ist, es spielt jetzt eigentlich egal. Die verstehen Jesus nicht, deshalb, man muss ihnen auch gar nicht groß erklären, diesen selbstgerechten Menschen. Barmherzigkeit will Gott. Aposteln sind Menschen der Barmherzigkeit, der Liebe. Gott will Liebe haben, dass man die Menschen liebt, die Sünder liebt. Jesus kam, ich sagte, ich bin gekommen, die Sünder zu suchen und nicht die Gerechten. Und wir haben so viele Beispiele, die Jesus verwendet. Und er verwendet immer die Sünder, die Ausländer. Der verwendet, wenn du all diese Geschichten in den Evangelien liest, die dir was geleistet haben, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, sind alles Samariter, Ausländer oder Heiden. Gott nimmt sich also nicht von den frommen Juden ein Beispiel. Deshalb kann niemand sagen, dass die Gemeinde, die Lehre des Neuen Testaments eine jüdische Erweiterung wäre. Das ist total was Neues. Gott nimmt sich die Sünde an, ohne Wenn und Aber. Geht auf die Zöllner zu und erbarmt sich. Also die Pharisäer üben keine Barmherzigkeit. Du siehst also, der geht so stur zu seinem Gebet nach, der Levit und der Priester. Aber der Samariter, der erbarmt sich, der unten in seinem Blut liegen geblieben ist. Die Pharisäer, sie sind nur rechthaberisch, wollen rechten Glauben haben, Recht behalten, so steht's geschrieben, denen ist jedes Komma, jedes Pünktchen, jeder Satz, jeder Buchstabe so wichtig. Das ist Haarspalterei. Das bringt doch nichts. Leute, das ist eine apostolische Sendung, dass man nicht die Mücken sucht, sondern den Elefanten fängt oder den Löwen fängt und nicht die Mücken. Apostolische Vision ist Gnade und Barmherzigkeit. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, nicht nur den Juden. Alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit sollen kommen. Alle sollen ins Reich Gottes kommen. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille. Alle sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist Gottes Plan. Der Prophet Hesekiel sagt, ich habe keinen Gefallen, Hesekiel 33, Vers 11, und das schon im Alten Testament, ich habe keinen Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben bleibt. Gott ist ein barmherziger Gott, nicht ein religiöser Gott. Bei den Religiösen kommst du gar nicht durch. Eigentlich, wenn jetzt auf scharf ankommt und drauf und dran ankommt, du würdest bei den Religiösen nicht durchkommen. Die würden dich so auseinandernehmen, die würden bei dir nichts mehr Gutes übrig lassen. Du würdest nicht einmal in den Himmel kommen. Du würdest nicht einmal ein Glied des Leibes Jesus sein dürfen. Ach, sie sind noch gar nicht so weit. Wenn es darauf ankommen würde, wer so weit ist, ist keiner so weit. Es wird wahrscheinlich niemand so weit kommen. Und erst nachdem, wenn du gestorben bist, dann bist du so weit. Aber das ist zu spät. Aber dass du siehst, also wer kann selig werden? Bei Menschen ist es unmöglich. Und deshalb das Unmögliche. Apostel glauben, trauen Gott das Unmögliche zu, dass Gott auch Sünder Heilige machen kann. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Sünders oder Schuldigen. Und Gottes Absicht ist nicht, sein Geschöpf zu opfern und zu vernichten und zu zerstören, sondern dass seine Geschöpf oder sein Ebenbild, der Mensch, gerettet wird. Und die Apostel haben eine Sendung der Erlösung. Sie verkündigen, überall wo sie hingingen, haben sie die Erlösung verkündigt. Dass Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Und sie haben gesagt, schaut uns an, Gott hat uns errettet. Guck mal an, was Gott an uns getan hat. Ich, Petrus. Und es ist interessant, wie Petrus diese Vision weiterbringt. Und dann nimmt er doch diesen Mann, diesen Lahmen und sagt, schau mich an, schau mir in die Augen. Ich bin genauso ein Bettler wie du. Ich bin auch von der Gnade Gottes abhängig. Ich bin auch tief gefallen. Wenn der Heiland mir nicht gnädig gewesen wäre, würde ich heute nicht vor dir stehen. Schau mich an. Und sie haben sich selbst als Anschauungsmaterial verwendet. Schau mich an, durch was ich gegangen bin. Johannes, bei dir war es auch nicht anders wahrscheinlich. Und ja, sowas. Und dann sagst du, dieser Jesus, der uns aufgerichtet hat, der unser Leben reich gemacht hat, der macht auch jetzt dein Leben reich. Steh auf im Namen Jesu. Und die Absicht Gottes ist überall, und das haben die Apostel weitergewirkt und weitergebracht, die Menschen auf die Beine zu bringen. Das ist die Liebe Gottes, Barmherzigkeit. Und dieser Zöllner Matthäus hat Barmherzigkeit erlebt und empfangen. Das, was die anderen ihm nicht gegönnt haben, das hat Jesus ihm gegönnt. Weißt du, viele haben Paulus auch nicht gegönnt, dass er Apostel wird. Aber Gott hat diesen, an dessen Hände so viel Blut klebt. So viel Blut, so viel Christenblut, den hat er sich ausgesucht. Ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Die wahren Apostel, sie glauben, dass Gott sie heiligt, dass Gott sie gerecht macht. Und deshalb, die Pharisäer, sie denken, du musst ein Perfektionist werden. Perfekt, vollkommen. Kein Makel mehr haben, fehlerfrei, unfehlbar sein. Nein, die Menschen, die Gott dienen, die sind keine Perfektionisten. Die Apostel sind keine Perfektionisten gewesen. Zuerst einmal, die haben sich, das steht ja beim Apostelkonzil, das sind Jahre nach Pfingsten. Und wir haben uns mächtig gestritten. Kannst du es vorstellen? Kinder Gottes streiten sich. Sie haben mächtig diskutiert. Und du, das sind Südländer. Das sind nicht deutsche Berliner, so mit einem kühlen Temperament. Die haben gegeben. Das geht nicht, Brüder, das können wir nicht zulassen. Und so weiter. Du bist unbarmherzig. Du siehst, denk dran, Petrus, was der Herr an dir getan hat. Und dann kommt Paulus, und er war auch nicht der Leiseste. Und dann heißt und so weiter. Und Bruder Paulus, der steht auf und meldet sich zu Wort. Es gab Wortmeldungen. Wir haben uns heftig gestritten. Und dann, der Heilige Geist hat sie geglättet, sie beruhigt. Und dann steht Petrus auf. Brüder, ich muss euch sagen, Gott hat mich korrigiert. Als ich dort in Joppe war, und gebetet habe, und dann kamen Cornelius Leute, und die mich geholt haben, was ich gereinigt habe, heiße du nicht gemein. Also Gott hat schon vorgearbeitet. Und du siehst, alles, was sie tun, ist schon von Gott vorbereitet gewesen. Die Apostel gehen nur in die Spuren Jesu, in Spuren des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Barmherzigkeit. Und als sie dann hingehen, und du siehst, plötzlich passieren Dinge, die laufen konfus. Da wird doch der Cornelius mit dem Heiligen Geist erfüllt, bevor er mit Wasser getauft wird. Ist verrückt. Und Gott ist derjenige, der die Schablonen und Schemen über Haufen wirft. Weißt du, wie ich sagen, also zuerst kommt Buße, dann kommt Sündenbekenntnis, dann kommt Wiedergutmachung, dann kommt Wassertaufe, dann kommt Geistestaufe und. Und bei Gott geht alles durcheinander. Kriegen sie Geistestaufe? Und dann gucken sie, wo ist die nächste Pfütze? Wo wo kann man getauft werden? Schau Paulus, schau Petrus an. Gott erwählt sich Menschen, die versagt haben, Fehler machen, sie den Fehlern stehen. Gottes Werk ist Barmherzigkeit. Diese apostolische Sendung ist Barmherzigkeit. Wir haben einen Dienst der Barmherzigkeit und wir werden immer getestet. Wie sind wir? Sind wir barmherzig? Üben wir Barmherzigkeit anderen gegenüber? Und dann werden uns plötzlich Leute in den Weg gestellt, die so komisch sind. Matthäus der Zöllner, Saul von Tarsus. Wir haben von diesem Bruder gehört, das ist ein Verfolger der Gemeinde. Also mit dem möchten wir nichts zu tun haben. An dessen Hände klebt Blut. Du musst vorstellen, und das war ein großes Problem für die Gemeinde damals in der Urgemeinde. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber Gott hat ihm vergeben. Gott hat ihn gereinigt. Gott hat die Schuld zugedeckt. Und Gott sagt selber, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wenn Gott das sagt, kann niemand mehr verdammen. Und hier beginnt etwas, was die Apostel lernen müssen, nicht richten. Nicht verdammen. So wie die Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sofort gleich mit Argumenten. Weißt du, wir werden getestet. Da kommen solche Leute und es kommen schlimme Leute, auch in der Gemeinde, auch in deiner Umgebung. Plötzlich sitzt jemand neben dir, nicht zum Aushalten, nicht zum Aushalten, nicht zum Aushalten. Und jetzt zeigt sich, kannst du die Schwachen tragen, so wie Jesus die Apostel alle einzeln getragen hat, die sind auch alle abgehauen. Die sind auch alle stiften gegangen, Emmaus Jünger und so weiter. Der Herr ist allen nachgegangen und wir wissen, wir wären heute nicht hier, wenn uns der Heiland nicht nachgegangen wäre. Wir wären heute nicht hier. Und der Herr prüft, ob wir darauf reagieren, ob wir barmherzig sind. Dir wurde so viel vergeben, kannst du dem auch das bisschen vergeben? Kannst du sagen, Gott, du hast es denn genommen, also wenn du den gebrauchen kannst, bitte, bitte benutze es. Wir haben ein Problem, das wird nicht in der Bibel groß behandelt, aber ist es ein Problem? Und es war ein ganz großes Problem in der Urgemeinde. Es wird nicht in der Bibel behandelt und ich sage euch auch warum. Weil die Apostel Barmherzigkeit gelernt haben. Deshalb wird dieses Problem in der Bibel nicht behandelt. Die Geschichte mit Judas Ischariot. Die wird nur übergangen. Die wird nicht diskutiert. Die wird nicht ausgetreten. Und Judas wird nicht schlecht gemacht. Der Herr Jesus hat den Judas Ischariot erwählt, die ihm die Kasse anvertraut und so weiter. Weißt du, diese Geschichte, das war ein Skandal, was dort passierte, aber diese Geschichte wurde nicht ausgetreten, gar nicht groß zur Debatte. Das haben sie Gott anheimgestellt, sie haben gar nicht drüber diskutiert. Petrus hat nicht verdammt, Petrus hätte gar keinen Grund gehabt, dich zu verdammen. Dann hätte gleich jemand aufstehen können und sagen, Bruder Petrus, wo warst du, als der Hahn gekräht hat? Also du siehst, also Barmherzigkeit gibt und ich bin überzeugt, dass Judas Gott gedient hat, zwar mit einem schweren Herzen. Und dann wurde Jesus geblieben, seine Spur verläuft sich, ist auch unwichtig für uns, aber die Barmherzigkeit ist. Aber was würden wir heute sagen? Das habe ich schon immer gewusst, dass der nicht echt ist. Das habe ich schon vermutet, habe ich schon irgendwie gesehen, also der geht auf die schiefe Bahn. Weißt du, hinterher sind alle schlau, wenn es nachher passiert ist. Aber hier, die Geschichte mit Judas ist eine Sache der Barmherzigkeit. Man redet nicht über die Fehler anderer, wenn andere gefallen sind, wenn andere versagt haben. Und auch Diener Gottes, Männer und Frauen Gottes versagen. Und das zeigt uns, dass sogar ein Apostel, der sogar in führender Position war, Judas war der einzige Jude aus Judäa, die anderen waren alles Galiläer. Und deshalb hat er auch Zugang gehabt zum Hohen Rat, weil er sich in Jerusalem auskannte. Und die sagen nichts Negatives über ihren Bruder Judas Ischariot. Barmherzigkeit ist es. Ich will Barmherzigkeit. Und der Judas war nicht nur der Verräter, sondern der Judas war einer der größten Prüfsteine für die Gemeinde. Wegen dir ist unser Heiland gehängt worden. Wegen dir haben wir Angst und Nöte ausstehen müssen. Wegen dir, Judas. Wegen dir. Und wir lesen, wenn du sehr aufmerksam die Bibel studierst, Petrus und die Elf, die stehen auf. Erst später. Und der Herr erschien den Jüngern und so weiter, seinen Jüngern. Und da war Judas auch unter Umständen dabei. Und es hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Wenn jemand ein Problem hat und irgendwo in eine Sache hineingeraten ist, das macht ihm mehr als genug zu schaffen. Da musst du nicht noch für den Ärger sorgen. Barmherzigkeit will ich. Barmherzigkeit will ich. Und nicht Recht und Ordnung. Barmherzigkeit. Das ist diese Ordnung Gottes. Wir werden da entsetzt sein, wenn wir mal in der Ewigkeit sind, was alles dabei rausgekommen ist. Es ist so wichtig, wie wir dem Dienst des anderen gegenüberstehen. Und Jesus sagt, Ärgernisse müssen kommen und weder Menschen, durch denen die Ärgernisse kommen. Unsere Reaktion darauf bestimmt unsere Entwicklung. Wir verdammen, und Petrus hat nicht verdammt. Überhaupt nirgendwo was gepredigt. Denkt nur, was Judas getan hat. Und erinnert euch nur an die Geschichte von Judas. Wir lesen in keiner einzigen Passage, keine Predigt, kein Schriebstück, nichts. Nicht einmal Paulus auch später. Weißt du, die übergehende Sachen. Und das ist barmherziger, dass du die Fehler anderen übergehst, weil Gott sie übergeht. Gott hat ganz andere Maßstäbe. Und Gott will sehen, wie verhältst du dich jetzt in diesem Fall. Und Gott erlaubt, dass Brüder, Schwestern fallen. Ich denke nur an unsere Schwester Miriam bei Moses. Die kritisiert ihren eigenen Bruder, eine Betungsleiterin, aber ein Schlappmaul. In aller Liebe. Und kritisiert. Und was passiert? Sie wird aussätzig. Sie trägt, und das ist Barmherzigkeit. Die Schwester Miriam wird aussätzig. Und was macht Moses, der ja eigentlich eine beleidigte Leberwurst sein sollte und spielen hätte müssen? Moses sagt, nein, wir gehen jetzt nicht weiter, egal wenn der liebe Gott uns auch weiterführt, wir gehen nicht weiter, bis unsere Schwester sauber ist. Und sie blieben so lange sitzen aus Barmherzigkeit, bis die Schwester Miriam draußen auch wieder hübsch und nett und gut ausgesehen hat. Und dieser Aussatz von ihr verschwand. Du siehst also, das ist Barmherzigkeit. Manche geraten, weißt du, diese Schwester, die ist ja älter wie Moses gewesen, auf jeden Fall schon die große Schwester, die wollte auch was sein, die wollte auch prophetische Gabe haben und Führungsposten, und sie war trotzdem gewaltig. Als Miriam starb, da verschwand die Wolkensäule und das Manna vom Himmel und so weiter. Sie hat eine große Funktion gehabt, die Anbetung, der Lobpreis im Volk Gottes, aber sie war auch ein Schlappmaul, in aller Liebe, wenn ihr wisst, was es ist. Sie hat zu viel geredet. Nicht nur einmal, sie begegnen uns immer wieder. Und deshalb, jeder Mensch hat Fehler. Und jetzt heißt es, wie arbeiten wir, das ist apostolische Schau und Vision, wie gehen wir mit den Fehlern anderer um? Sie gingen nicht weiter als Volk Gottes, bis Miriam wieder in Ordnung war. Bis sie sich beruhigt hatte. Bis der Ausschlag aufgehört hat. Bis sie wieder sauber war. Gott testet uns. Was für Maßstäbe wir ansetzen, wie wir uns verhalten. Apostel sind Vorbilder, Beispiele. Sie sind nicht fertig, vollkommen, aber sie ist so könnte ein Christ aussehen. Gott erwählt sich keine Engel, sondern er erwählt sich Sünder, die er begnadigen kann. Das sind Apostel. Und unser Auftrag ist, tauft und macht die Menschen zu Jüngern. Und aus den Jüngern wird später Aposteln. Zuerst einmal ist man eine ganze Weile ein Jünger. Man lernt und lernt und lernt. Man glaubt, man lernt es nie aus. Unser Auftrag ist, das, was uns aufgetragen worden ist, weiterzusagen, weiterzugeben, ständig sich vom Geist Gottes leiten zu lassen, in der Schule Gottes zu bleiben, beim Heiland zu bleiben. Und Gott sucht für dich, und das ist auf die Apostel angewandt, und das ist diese apostolische Vision, Gott sucht die Lektionen aus, die du lernen solltest. Nicht die Menschen, nicht der Pastor und nicht der Prediger und nicht der Gemeindeleiter. Gott sucht die Lektion, die du gerade jetzt brauchst. Und er weiß, was dran ist, was du nicht kannst, was du nicht willst. Und was wichtig ist, worauf es wirklich ankommt. Er sucht die passende Lektion aus und sagt so, bei uns war es am Anfang, also ich war zuerst mal in Dorfschule. Dorfschulen sind was Schönes. Da sind die Großen und die Kleinen zusammen. Wir waren also, glaube ich, drei Klassen zusammen. Weißt du, das war interessant, was die schon können. Und die anderen, die Erstklässler, die da reinkommen, also meine Schwester, wir waren 3 Jahre auseinander und so weiter. Die kamen nachher, bevor ich dann woanders hinkam, wir waren in so Dorfschulen. So, und wir sind eigentlich auch als Gemeinde Jesu in einer Dorfschule. Da sind welche, die sind schon in der 5. Klasse und die anderen kommen jetzt gerade in die Schule, werden gerade eingeschult. Dorfschule. Und dann musste der Lehrer den beschäftigen, das war bei uns so, dann waren die in der Ecke, die mussten da malen, die anderen haben dann schon Striche gemacht und die anderen haben schon Kreise gemacht und die anderen haben schon gelesen. Dorfschule. Und so ist auch die Gemeinde Jesu gar nicht anders aufgebaut. Die Welt ist immer noch ein Dorf. Und jeder hat was anderes, was gerade durchgenommen wird. Und es war schön zu sehen, was die jetzt lernen. Und es ist auch manchmal zu sehen, es ist gut zu beobachten, was, wie weit sind die schon. Aber die kommen auch rein und Mitleid, Mensch, guck mal, das hat bei uns auch mal angefangen. Und es ist auch wieder Barmherzigkeit. Die Apostel, die haben alles gemeinsam gehabt. Sie waren demütige Menschen. Sie wussten, wir sind von der Gnade abhängig. Und sie sind es, die den Grund gelegt haben. Und dann, ihr Grund werden diese Edelsteine sein, vom neuen Jerusalem. Jeder Apostel einen anderen Edelstein. Eine andere Struktur, anders gewachsen. Und sie haben den Grund gelegt, auf den Grund der Apostel und Propheten. Die Apostel waren die Fundamente und das Fundament ist sehr wichtig. Und wenn du anschauen möchtest, was ist ein wahres Christentum, schau dir Apostel an. Menschen wie du und ich. Also du sollst es nicht vergleichen, Petrus, Mann, du Mann, Papst. Du hast ein falsches Bild von Petrus. Petrus war ein sterblicher Mensch wie du und ich, mit allen möglichen Macken. Wenn du anschaust, und deshalb ich bin so froh, dass wir so viel Menschliches von Petrus im Neuen Testament haben. So viel von Jesus hast du nicht wie von Petrus. Immer, Herr, wenn dich alle verlassen. Ich nicht. Und dann, und so weiter. Du siehst ja. Und Herr, rufe mich, dass ich kommen kann und mit dir auf dem Wasser gehen. Und alles wunderbar. Und die nächste große Welle ist er weg. Petrus war sehr menschlich. Apostel sind sehr menschlich. Und eigentlich, das wahre Aposteltum ist, wahrer Mensch mit Gott in sich zu sein. Das ist Apostel. Die Vision der Apostel, Mensch sein. Menschlich sein. Der Apostel, sie mussten sich immer wieder auch mal korrigieren und der Hauptsache, wieder zur Hauptsache zurück. Sie haben auch manchmal so die Sachen vernachlässigt, die Gott wollte. Das machen wir alles so. Weißt du, wir driften so in unsere Spezialgebiete ab. Ist doch so schön, Essen auszuschenken. Weißt du, und jetzt kommen sie, Dankeschön für die Suppe. Und sie haben zu viel sich sozial engagiert. Und dann merken sie, du Gebet und Bibellesen bleibt im Hintertreffen. Gebet und Bibellesen. Und dann haben gesagt, wir müssen was machen. Diakone eingesetzt. Wir müssen die Arbeit delegieren. Wir können nicht alles machen. Die sollen Suppe ausschenken und wir wollen uns wieder auf das Wort und Gebet konzentrieren. Du siehst also, was die apostolische Vision ist, Wort und Gebet. Also Andacht, Sammlung vor dem Herrn, Stille sein vor dem Herrn, Gebet und das Wort, das ist für den Apostel, für den apostolischen Dienst wichtig. Nicht nur soziale Aktionen, Suppenküche, Kleiderkammer oder was weiß ich. Sie hatten Prioritäten gesetzt. Apostolische Vision ist Prioritäten haben in seinem Leben. Was ist wichtig? Das Wort Gottes und das Gebet, das Rhema-Wort. Einfach sich von Gott wieder neu inspirieren. Wir können uns nicht mehr konzentrieren. Wir predigen schon. Weißt du, ich weiß, was es ist. Du predigst, du gibst und gibst und gibst und gibst. Aber du musst auch irgendwo nachkommen, nachschöpfen. Was nützt es, wenn du allen Leuten ausschöpfst und selber nichts nachschöpfst? Apostel waren Visionäre. Starke Persönlichkeiten, also die Apostelvision, worüber wir hier heute sprechen. Sie haben sich in großen Krisen bewährt, waren bewährte Menschen, haben Glaubensprüfungen bestanden, schwere, hatten gewaltige Glaubenskrisen. Also du kannst erst Apostel sein und Apostel werden, wenn du schon ein paar Glaubenskrisen bestanden hast, was es auch immer ist. Und sie hatten das Mandat Gottes. In der Bibel heißt es, dass Jakobus über das Gebet, Krankengebet, das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. So steht es nicht in der Bibel. Steht es bei dir in der Bibel, deine Übersetzung ist es so. Aber richtig heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Und da wird ein Beispiel angenommen oder angeführt, Elia, der 3 Jahre lang im Untergrund zugebracht hat, der aus dem Untergrund, aus der Tiefe kam, beim Bach Krit und bei der Witwe in Sarepta und so weiter, der hat sich bewährt. Und da, wo er gebetet hat, ist was passiert. Und da wird sein Gebet angeführt, das Gebet eines Bewährten. Bist du schon, und Apostel waren schon solche Bewährte, sind wir schon solche Bewährte, die in der Stille, in der Verborgenheit, im Hintergrund, in Hinterdupfing, wo das auch immer ist, in Böhmen oder in China, in der Wüste. Paulus kam auch aus der Wüste, ein Bewährter. Apostel sind bewährte Menschen, die mit dem Haupt verbunden sind. Ich habe es vom Herrn empfangen. Ich sage es dem Herrn, ich werde mit dem Herrn reden darüber. Die sich zum Herrn bekennen, die ausschließlich Jesus vor Augen haben, die Ehre Gottes und sonst nichts. Das ist diese apostolische Vision, die ein Ziel, und das ist Jesus, konsequent verfolgen, egal was es kostet, selbst für unser Leben. Und da passieren Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 2,43, alle wurden von Furcht ergriffen, denn es geschahen durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Ich habe mich gefragt, als ich das vor Jahren mal gelesen habe, warum nicht durch die anderen? Da gab es ja 3000 Gläubige. Wo sind die? Aber die waren noch nicht die Bewährten. Die sind getauft gewesen, sind zur Gemeinde hinzugetan. Auf die warteten noch Bewährungsproben. Später kamen die Bewährungsproben. Aber es geschahen Zeichen und Wunder durch die Apostel, und eine Furcht hat sie ergriffen. Du kennst ja die Geschichte mit Ananias und Sapphira. Das war auch einer der Auslöser. Da wollte jemand was vorspielen, vormachen und gab seinen Geist auf. Und eine Furcht kam über alle. Die Apostel hatten Gott in sich. Und sie wandelten mit Gott, sie lebten mit Gott, sie nahmen Gottes Wort ernst. Sie ließen sich nicht kaufen, wie es von Ananias und Sapphira. Auch nicht von Simon der Zauberer. Hör mal, Petrus, ich gebe dir $500, wenn du mir auch die Gabe gibst, auf die Hände aufzulegen und die Leute empfangen den Heiligen Geist. Die ließen sich nicht kaufen. Weißt du, was sie gesagt haben? Obwohl sie Geld gebraucht hätten. Du Schalk. Weißt du, das ist ein ganz schlimmes Schimpfwort. Du Schalk. Das ist also ein feineres Wort für Dummkopf. Du Narr. Und du siehst, das muss ja den Simon, den Zauberer, wütend gemacht haben auf Petrus. Der hat es mir nicht verkauft. Weißt du, die Leute wollen die Gaben kaufen, die Gaben und so weiter. Die Gaben kann man nicht kaufen, die Vollmacht kann man nicht kaufen, die Autorität kann man nicht kaufen, das Apostelat kann man sich nicht kaufen. Leg mir die Hände auf. Nein, dass ich auch empfange. Auch wenn der die Hände auflegt, du empfängst trotzdem nichts. Du Schalk, die Apostel ließen sich nicht kaufen. Und wir wissen, was bei Ananias und Sapphira passiert. Da verging es den Leuten das Lachen. Sie haben auch das Evangelium nicht vermarktet. Was glaubst du, was die Apostel hätten für Kapital schlagen können? Gesundheit verkaufen. Bücher über Gesundheit verkaufen. All das, was sie von Gott empfangen haben, verkaufen. Und deshalb hören unsere Leute unsere Predigten so gerne, weil wir kostenlos die Predigten ins Internet setzen. Für CDs, MP3 müssen sie bezahlen, aber für Predigten im Internet, andere Leute, sobald du anklickst und die Predigt anfängst zu hören, dann beginnt dein Konto wird geleert und wird gleich abgebucht, automatisch. Und muss gleich deine Visa-Nummer und was weiß ich auch alles noch angeben. Weißt du, die Leute machen aus allem Geld. Und gerade aus der Religion, gerade aus Glauben, das, was die Leute sowieso brauchen. Petrus und die Apostel, die ließen sich nicht vermarkten. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Die Sache Gottes wird umsonst weitergegeben. Gewiss, dass die Sachen bezahlt werden müssen, aber das ist eine andere Sache. Wenn die Botschaft stimmt, wenn das Werk Gottes in Ordnung ist, wenn die Diener Gottes in Ordnung sind, stimmt auch die Kasse. Da muss man nicht groß sorgen. Wenn natürlich Menschen in Sünde leben und dann Gott dienen, dann muss man andere Methoden einsetzen. Sie trachteten immer Jesus und dass die Menschen gerettet werden und dass die Menschen die Gnade Gottes erleben und dass sie zum Heiland kommen und heil werden und mit Jesus verbunden werden. Und die haben die Leute zu Jesus gebracht. Die haben die Leute nicht an sich gebunden. Und wir sehen also was immer wieder passiert. Manche Reise-Evangelisten, die binden die Leute an sich. Bitte schickt mir eine Spende. Regelmäßig und so weiter. Und so weiter. Nein, sie sollen in ihrer Gemeinde ihre Spende geben. Da, wo sie das Brot bekommen und wo sie genährt werden. Aber die Leute werden gebunden. Paulus hat ein Problem in Korinth. Ich bin käfisch, also petrisch. Ich bin christisch. Ich bin paulisch. Ich bin apolisch. Oder ich bin und so weiter. Nein, wir sollen alle Jesus gehören und nicht irgendeinem Diener Gottes. Was sind sie? Die Bibel sagt, sie sind Diener Gottes. Und das ist erstaunlich. Petrus hat nirgendwo Leute an sich gebunden. Auch die anderen Apostel nicht. Er sagt, geh zu Jesus, diesem Erzhirten. Paulus hat die Leute nie an sich gewonnen, deshalb sind sie auch ganz schnell wieder weitergegangen, damit die Leute sich nicht da an ihn festkletten. Du sollst aufhören, Menschen, Pastoren, Prediger, Diener Gottes, Mägde Gottes, Knechte Gottes nachzueifern und einfach am Rock zu, oder an einem Jackett zu kleben. Jesus. Und sie haben an Jesus. Und jetzt muss Jesus die Sache weitermachen. Und genau das ist, was Philippus, ein Diakon, ein Nachfolger der Apostel, der tauft doch der Kämmerer. Also wenn ich gewesen wäre oder wenn irgendeiner unserer heutigen geschäftlichen Evangelisten, Pastoren und Missionare wären, die hätten den festgehalten. Der Kämmerer, der hat das ganze Geld, der hat die ganze Kasse der Königin von Kandaze, der hat Vermögen, der ist, oh, was könnten wir mit diesem Geld machen? Ich halte mich ja da dran. Und weißt du, was der Heilige Geist getan hat? Der hat Philippus entrückt von dem Finanzminister und plötzlich wurde in Caesarea gefunden. Weißt du, der muss jetzt selber weiterkommen. Der ist jetzt getauft, der ist mit Gott im Bund, der hat einen Vertrag mit Gott, der Herr hat ihn angenommen, der ist jetzt Kind Gottes und jetzt sorgt der Herr für seine weitere Entwicklung. Da wird jemand anders nach Äthiopien gehen. Unser Jared, der ist jetzt gerade dort. Und so weiter. Da wird irgendjemand anders die Sache tun. Man muss nicht sorgen, da ist Wasser. Gott hat gesorgt, dass da eine Wasserpfütze ist und Gott wird auch sorgen, dass es mit diesem Finanzminister weitergeht und dass er sein Geld richtig anlegt und dass ihm niemand das Geld aus der Tasche zieht. Apostolischer Dienst ist, Gott sorgt für sein Werk. Gott sorgt für deine Fortentwicklung. Und Gott sorgt dafür, dass dann Dinge in deinem Leben passieren, in den Lektionen, die du durchnimmst, sind harte Nüsse manchmal zu knacken. Und da kannst du entweder ersticken oder du knackst es. Und Gott wird dir helfen, dass du diese harten Nüsse knackst. Das haben die Apostel auch selber machen müssen. Learning by doing. Deshalb hat Jesus sie 3 Jahre lang mitgenommen und mittippeln lassen auf dem Weg. Sie mussten selber lernen, selber Dämonen austreiben. Und selber auf Kranke die Hände legen. Und dann kommen sie zurück und sind begeistert. Und dann muss der Herr sie immer dämpfen. Weißt du, wir sind Menschen immer so begeistert. Das funktioniert. Ich bin so verblüfft, dass es klappt. Und dann sagt der Herr, beruhige dich. Das ist also, wie Gott uns führt. Er beruhigt uns, besänftigt uns, demütigt uns, so dass wir wieder auf den Teppich zurückkommen und wieder ganz normal werden. Ach ja, Paulus. Apostel sind also Gesandte Gottes, um den Gehorsam Christi aufzurichten unter den Völkern, Römer 15, 18, um den Menschen den Weg dem Lamme nachzuzeigen. Da ist das Lamm durchgegangen, da ist Jesus durchgegangen, das ist der Weg des Herrn und so weiter. Einfach andere auf die Spur zu bringen. Und jetzt müsste ein anderer schnüffeln, ist er hier durchgegangen, das Lamm, und müssen auf die Jagd nach Gott sein. Und müssen Gott suchen. Das Lamm ist hier durchgegangen. Der Weg dem Lamme nach. Da sind wir berufen. Hier ist er, und die Apostel haben nichts anderes, als sie den Duft Jesu verbreitet. Den Geschmack auf Jesus weitergegeben. Apostel sind gesandt, um den Gehorsam Christi aufzurichten. Sind gesandt zu einem ganz wichtigen Auftrag, das Volk Gottes zu trösten. Tröstet mein Volk. Gottes Volk, die Neubekehrten, zu ermutigen. Nicht zu entmutigen, sondern zu ermutigen. Und weißt du, die Gläubigen, die werden schnell entmutigt. Also die merken, das klappt nicht. Das funktioniert nicht so. Oder nicht auf Anhieb, wie wir es gerne hätten. Und sie sind nach Samaria geschickt worden, sie sind nach Äthiopien geschickt worden, sie sind überall hingegangen und sie haben die Gläubigen im Glauben gefestigt und im Glauben gestärkt. Und dann sind sie wieder weitergezogen. Die Gläubigen brauchen Trost, Ermutigung, nicht Entmutigung, Ermutigung. Die Pharisäer, die würden die Leute entmutigen. Habt mit denen nichts zu schaffen, mit denen dürft ihr auch nichts zu tun haben. Also weißt du, die gehen noch ins Kino, die haben einen Fernseher zu Hause und die föhnen die Haare oder die tragen Hosen oder was weiß ich, was sie so alles für Märchen haben und so weiter. Alles lauter äußerliche Zirken. Also ihr müsst euch distanzieren. Heilig sind die des Herrn Geräte tragen und so weiter. Und dann am Schluss werden sie exklusiv. Und ich weiß, Leute, also ich bin mal in einer Gemeinde in Rumänien hingeraten und in Zweireiher und Weste und so einen schwarzen Anzug, nur so darfst du vorne stehen und predigen. In anderen Gemeinden darfst du keine Krawatte anziehen, Sünde, eitel. Weißt du, alles nur Äußerlichkeit, das darfst du nicht und so weiter. Und weißt du, der hat noch mit dem und dem Kontakt und der hat noch mit dem und dem Kontakt. Da werden alle Kontakte abgebrochen Und du weißt gar nicht, was Gott alles aus diesen Kontakten machen möchte. Tröstet mein Volk. Ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter. Die Apostel haben eine Sendung gehabt, der Vaterschaft. Was heute in der Christenheit fehlt, sind lauter so Lehrmeister, Professoren und Theologen und was weiß ich. Aber was in der Welt heute bei den Christen fehlt, sind Väter und Mütter in Christus. Die einfach sehen, Mensch, guck mal, da blutet doch der. Und dann einfach streicheln und ermutigen, auf die Schulter klopfen und sagen, mach's weiter, es wird schon recht werden. Auch wenn du weißt, es wird nicht gerade so. Aber Gott, du musst ermutigen, die Leute. Tröstet. Tröstet mein Volk. Die würden Israel trösten, die würden hinter jedem Juden nachlaufen oder hinter irgendwelchen anderen Leuten. Aber tröstet mein Volk, die Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes haben Vorrang. Die Familie Gottes. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr meiner Brüder getan habt. Ermutigt. Vom Aussatz, so lange stehen, wir gehen nicht weiter, bis die Sache geklärt ist, bis unsere Schwester wieder, unsere Miriam wieder singt. Bis sie wieder Freude hat. Bis sie wieder Kopf hoch hält. Wir werden nicht weitergehen. Und du siehst, sie blieben so lange stehen. Moses und 2 Millionen müssen warten, bis die Miriam wieder sauber ist. Und manchmal kann ein Einzelner, weißt du, Führungspersönlichkeiten, Miriam war eine Führungspersönlichkeit. Also apostolischen Dienst hat sie gehabt, ein Anbetungsdienst. Und wie viele Leute, die werden gleich verurteilt, verdammt, ausgeschlossen. Du darfst nicht mehr singen, du darfst nicht mehr beten, du darfst nicht mal am Abendmahl mehr nehmen. So unter Gemeindezucht wird gestellt. Weißt du, was die Leute unter Gemeindezucht verstehen? Gemeindezucht ist, wenn jemand leidet, leiden alle. Wenn jemand freut sich, freuen sich alle. Das ist Gemeindezucht. Und nicht, ich weiß es, ich war in einer Gemeinde, wo Gemeindezucht geübt wurde. Da wurden Leute verdammt, nur weil er vielleicht ein Liederbuch mitgenommen hat. Und sogar vom Abendmahl ausgeschlossen. Versehentlich vielleicht und gar nicht bewusst. Oder irgendeine dumme Sache passiert. Und wie viele dumme Sachen passieren im Leben von Menschen? Wenn du 80 Jahre alt wirst, hast du 80 Dummheiten begangen, mindestens. Jedes Jahr eine Dummheit. Das reicht nicht einmal. Und das ist schlimm. Je älter man wird, desto mehr Dummheiten hat man gemacht. Und Gott ist gnädig. Gott ist gnädig, Leute. Tröstet mein Volk. Warte, bis die Miriam wieder auf die Beine kommt. Bis sie wieder zu sich gefunden hat. Bis sie wieder inneren Frieden bekommen hat. Bis sie wieder lachen kann. Und bis sie wieder singt und sagt, wo ist meine Tambourin? Ich möchte wieder ein Lied zur Ehre Gottes spielen. Das ist tröstet mein Volk. Aposteln sind so etwas wie Väter und Mütter in der Familie, haben große Verantwortung, fühlen sich verantwortlich. Weißt du, du musst keinen Heiligenschein haben, um Apostel zu sein oder so Hirtenstab, Bischofsstab. Ein Apostel spürt, du, da leidet jemand, der hat Schmerzen. Du gehst mit nach Hause, begleitest nach Hause und kümmerst dich um diese Person und sagst, was fehlt dir? Ich will nicht neugierig sein. Apostel sind nicht neugierig, aber Apostel wollen helfen. Vielleicht können sie helfen, manchmal können sie auch nicht helfen. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und es geschehen keine Zeichen mehr Wunder, weil wie immer das in der Gemeinde so Krankenheilung. Aber so viele Menschen sind an der Seele krank. Die Seelenkrankheit ist viel schlimmer als die körperliche Krankheit. Mit deinem hinkenden Bein kannst du gut leben, aber wenn deine Seele angeknackst ist, kannst du nicht existieren. Kommst nicht weit. Das sind Väter, die fühlen sich gleich verantwortlich. Guck mal, was essen sie die ganze Zeit? Die sehen so unterernährt. Weißt du, die Apostel haben nicht nur Augen, sondern die haben geistliche Augen und die sehen durch einen durch. Habt ihr wirklich so teuer den Acker verkauft? Was da gespielt wird, die blicken da durch. Sie haben Familienbewusstsein, sie halten zur Gemeinde, schützen die Familie. Also hör mit dem Blödsinn da auf. Red doch nicht so dummes Zeug, du weißt gar nicht, was du redest. Du schadest nur selber. Ich habe jetzt für morgen ein gutes Thema, aber das will ich nicht vorgreifen. Sprüche 4, 25, 20 bis 27 oder so, Sprüche 4. Da steht 4, Kapitel 4, könnt zu Hause lesen. Aber weißt du, das macht so viel aus, was du redest, was du denkst und was du aussprichst. Lies Sprüche zu Hause aber erst, Kapitel 4, Vers 20 und so weiter. Ist so wichtig, was du denkst. Und deshalb, du wirst aufrecht gehen, wenn du positiv denkst. Wenn du positiv über deine Familie redest, positiv über deinen Bruder redest, positiv über deine Schwester redest, auch wenn sie noch so komisch sind. So, Apostel haben das, die Aufgabe, das Volk auch zusammenzuhalten, zusammenzubringen, zu dienen, sie zu bestätigen. Es ist ein ganz wichtiger Dienst, dieser väterliche Dienst, Menschen zu bestätigen. Das kannst du. Das kannst du. Weißt du, ich bin so froh, dass mein Vater manchmal in manchen Sachen, ich dachte, ich kann es nicht. Ich habe zwei linke Hände. Dann sagt, du kannst es, probier es, du hast noch nicht probiert. Du kannst es. Und genau das ist dieser apostolische Dienst, diese Sendung, du kannst es. Auf Kranke werdet ihr Hände legen. Das kannst du, du hast noch nicht probiert. Mach das, teste mal. Ihr könnt weissagen. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt. Und weißt du, was das ist? Weissagen ist die Botschaft Gottes bringen. Weise sagen, nicht nur in Zungen reden, sondern weissagen. Ich möchte, dass ihr alle weissagt. Das gibt's doch nicht, das haben wir nicht gelernt. Doch, du musst nur den Heiligen Geist reden lassen. Und du musst, am besten fängst du an im Klo, wo dich niemand hört. Und dann lässt du da einfach, so spricht der Herr. Und du wirst plötzlich merken, wenn du mit Gott eins bist, und das ist der Schlüssel, mit Gott verbunden bist, und plötzlich fließt es. Und plötzlich, bevor du anderen predigst, musst du der Heilige Geist zu dir gepredigt haben. Bevor du anderen irgendwas machst, zuerst mal bei dir. Und da ist eine ganze Menge, was der Heilige Geist sagt. Und weißt du, stell dich vorm Spiegel und fang an zu weissagen dem Kerl, der da drüben auf der anderen Seite steht. Und du wirst verblüfft sein. Mein Lieber, wenn ich dich erwische, komm mir ja nicht zu nah. Apostel, sie sind vor Gott gestanden. Und zwar in der Kammer, im Verborgenen, im Stillen. Hinter verschlossenen Türen haben sie sich versammelt, Tür zugerammelt, die wollten nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Wenn du die Apostelgeschichte liest, ich muss jetzt weitergehen schnell, da siehst du, was göttliche Realität ist, wie Apostelamt aussieht. Die Apostelgeschichte, liest du mal die Apostelgeschichte. Das heutige Leben der Kirchen ist mehr oder weniger heuchlerisch und zwiespältig. Die Kirchen reden schön und machen genau das Gegenteil. Ziehen eine religiöse Show ab. Die Jünger waren echt, natürlich. Die haben zusammen geweint und zusammen gelacht. Und sie redeten das, was ihr Herz sagte. Und selbst sie beteten und glaubten doch nicht. Ich denke nur an das Gebet, als Petrus im Gefängnis war. Der Petrus steht vor der Tür, das Mädel rennt doch rein und sagt, hört mal, das werdet ihr nicht glauben, wer draußen steht, Petrus. Aber die Gemeinde betet und betet weiter und Petrus steht vor der Tür, ihr Gebet ist schon längst erhört. Und unsere Gebete, wenn wir ganz ehrlich sind vor Gott, unsere Gebete sind längst erhört. Wenn wir gebetet haben, sind sie erhört. Und Petrus steht vor der Tür, aber wir sind so ungläubig und schlagen Alarm, Leute, das müsst ihr gesehen haben. Die Apostel, die waren ehrlich, ließen sich nicht manipulieren. Und der Teufel weiß, wie er die Gemeinde zerstören kann. Die Gemeinde hat einen gewaltigen Plan Gottes. Oder steht unter Sendung Gottes. Die ganze Gemeinde Jesu ist eine apostolische Sendung, hat einen ganz großen Auftrag. Und der Teufel versucht, die Gemeinde zu unterhöhlen, auszuhöhlen, zu verstaatlichen. Was heute jetzt ganz groß in ist, Staatskirche draus zu machen, zu verstaatlichen. Oder eine Organisation und so weiter. Und da hat Jesus nichts mehr zu sagen. Aber genau das will Gott nicht. Deshalb hat der Apostel gesendet. Deshalb sendet er immer wieder einzelne Leute in der Gemeinde, die so einen apostolischen Dienst haben oder Dienst machen, die gar nicht so aufs Materiale sind. Meistens Leute, die auch etwas dann älter sind, die sowieso keinen Karrierebock mehr haben. Die sagen also, wir wollen Gott dienen. Wir wollen nur das Reich Gottes bauen. Wir wollen nur Liebe üben. Wir wollen Gutes tun, so gut es nur geht. Wir wollen unsere Gaben gebrauchen und einfach ein Segen sein für andere Menschen. Weißt du, ich muss jetzt nicht mehr den Terminen nachjagen. Weißt du, du glaubst gar nicht, du dienst Gott. Du dienst erst Gott richtig, wenn du aufgehört hast, Menschen zu dienen. Wenn du Gottes Werk tust, und zwar aus Liebe und ohne Entlohnung und große Anerkennung und wo du nicht mehr so Statistik führen musst, treuer Knecht, untreuer Knecht, was du geleistet und nicht geleistet hast. Weißt du, es ist so wichtig, dass du nicht mehr nach Leistung gehst. Pharisäer gehen nach Leistung. Was heißt das? Was hast du gemacht? Wie viele Leute hast du schon bekehrt heute? Wie viele Leute hast du getauft gestern? Und was? Nein, das geht gar nicht. Dem Herrn alles überlassen. Das ist apostolische Vision. nicht mehr mit Verwaltung sie beschäftigen. Heutzutage kannst du den Menschen gar nicht mehr richtig dienen. Du musst alles erstmal verbuchen und Verwaltung. Krankenschwester, die kann gar nicht Leuten mehr dienen. Die muss alles nur Verwaltungsdienst ist mehr wie die ganze Arbeit selbst. Altenarbeit, Seniorenarbeit, keine Arbeit, alles nur noch Verwaltung. Du musst, und das ist wie der Teufel, die Menschen beschäftigt. Gemeinde darf nicht nur ein Verwaltungsapparat sein. Wir brauchen einen Rahmen, wir brauchen ein bisschen was, aber es ist nicht ein Verwaltungsapparat. Aber in dem Augenblick, es Verwaltungsapparat wird, hört auf, der Heilige Geist zu wirken. Es ist also ein Objekt, wo Menschen Gott begegnen und Gott den Menschen begegnet. Die Gemeinde, und das haben die Apostel dafür gesorgt, haben Gottesfurcht gehabt, sehr viel sogar, und die Furcht Gottes kam über sie alle, habe ich gelesen. Warum? Weil da Ananias und Sapphira tot umgefallen sind. Stell mal vor, das würde in meinem Gottesdienst passieren, was das für ein Skandal wäre, wenn zwei Leute, ein Ehepaar, tot umfallen. Aber das war damals normal angeblich, weil sie den Heiligen Geist belogen haben, so heilig war Gott. Weißt du, das war, Gott hat sich zu den Leuten bekannt. Der Petrus hat sie nicht getötet. Und sie gaben den Geist selber auf. Sie haben sich selbst rausgedrängt aus der Gemeinde. Sie selbst, der Petrus, hat mich wirklich nur so teuer verkauft. Sie haben nur eine, er hat nur eine Frage gestellt, eine Sache von Gott gefragt. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Und dann kam diese große Furcht. Gott ist mit uns, mit den Aposteln damals. Sie waren unerschrocken, auch wenn sie unvollkommen waren. Sie hatten keinerlei Minderwertigkeitskomplexe. Also wir sind eine kleine Gruppe. Und die Apostel waren eine kleine Gruppe damals. Glaub mir das, 8000 Leute, was sind das in der Urgemeinde? Das ist nichts Besonderes. Der Hohenpriester hat in einer Stunde so viele Leute und viel mehr. Da hat er ganze Massen gehabt, wenn er so seine Zeremonie da gehabt hat. Der Papst, da hat gleich Millionen vor sich. Also die Gemeinde Jesu war eine kleine Gruppe, aber sie haben keinerlei Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Sie wussten, wir dienen einer großen Sache. Die Rechnung wird am Schluss gemacht. Nicht jetzt. Am Ende, sie haben für die Ewigkeit gelebt und gedient. Und Gott will durch die Seinen wirken. Übernatürlich. Und das waren die Apostel. Sie ließen den Heiligen Geist wirken. Einfach Gott die Resultate überlassen. Und Gott hat dann mit ihnen Geschichte gemacht. Durch die Einzelnen. Sie haben sich immer an Einzelne konzentriert. Das waren die Apostel. An Einzelne. Ananias in Damaskus hat sich um Paulus gekümmert. Ein Einzelner. Apostolischer Dienst ist nicht Massendienst, Massenevangelisation, Massenerweckung. Einzelne. Immer Einzelne. Der Herr Jesus hat um Einzelne sich gekümmert. Der hat zwar auch Massen zwischendurch gehabt, aber die konnte er alle vergessen und abschreiben. Die wollten nur sein Brot essen. Die wollten nur seine Segnungen teilhaftig werden. Aber dabei waren sie nachher nicht, als es um die ganze Sache ging. Aber der Herr hat sich um die Einzelnen gekümmert, ist den Einzelnen nachgegangen. Apostolische Vision ist, den Einzelnen nachgehen. Wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester? Einzelnen. Und die Einzelnen sind wichtig. Da war doch dieser Barnabas, da war doch einer, der hat sich bekehrt vor Jahren. Wir haben da gehört, gelesen in der Neuen Jerusalemer Post, Saul von Tarsus, wo ist er? Wo ist er? Wir wollen da eine neue Arbeit anfangen, da in Antiochien. Wo ist so ein Theologe? Wir brauchen einen Theologen für unsere Gemeinde. Und dann geht er bis nach Tarsus, sucht Saul von Tarsus, der aus der Wüste zurückkam und so weiter, und sagt, lieber Bruder, hättest du nicht Lust, mit uns zusammen als Team in Antiochien zu dienen? Das ist apostolischer Dienst. Man sucht die Berufenen. Wo sind die Auserwählten? Wo steckt so ein Saul von Tarsus? Und ich sage euch, in Berlin stecken mehrere Saul von Tarsus, die nur warten, bis ein Barnabas kommt, Sohn des Trostes. Das ist apostolischer Dienst. Barnabas war kein großer Apostel, dem Namen nach, aber der hat mehr fürs Apostolat getan als irgendein anderer Apostel. Petrus ist nicht nachgegangen. Och, den interessiert uns nicht. Oder die anderen. Weißt du, da irgendwas, da war einer. Aber wo ist der eine, den Gott berufen hat? Das Werk Gottes geht nicht weiter, stagniert, weil man nicht den sucht, den Gott als auserwähltes Werkzeug irgendwo mal berufen hat. Und jetzt muss der wieder reingebracht werden in die Gemeinde. Und das ist apostolische Vision. Die Welt vor Augen haben. Weißt du, ich kann Barnabas, was war ein Zypriot aus Zypern, Ich kann schon mitreisen. Ich werde auch mitgehen mit ihm, in dem Bruder unterstützen, zeitlang. Aber ich kann das nicht, was Saul von Tarsus kann. Der hat Theologie studiert, der spricht mindestens 7 Sprachen, der ist ein Weltbürger, ein Römer sogar noch von Abstammung her und dergleichen. Also, wir brauchen einen Mann der Welt. Und eigentlich müssen Christen heute nicht Christen heißen. Das sind sie keine. Wir sind nicht Christen. Wir sind eigentlich, wenn du heute richtig nimmst, auf was wir basieren, unser Glaube, wir sind Paulinisten. Wir haben mehr von Paulus als von Christus. Paulus hat das Fundament gelegt. Und er sagt, seid meine Nachfolger, wie ich Christi Nachfolger bin. Aber wie ist Paulus geworden zum Paulus? Wie bist du zu einem Paulinisten geworden? Nicht zum Christen, Paulinisten. Alles, was wir über Theologie, über Glauben, was unsere Basis der christlichen Gemeinde heute ist, und so weiter. Paulus hat die Gemeinde installiert als solches und das Werk vollendet, das Jesus begonnen hat. Das ist natürlich unheimlich schwer zu verstehen. Christus. Aber Christus tut nichts ohne Menschen. Und er benutzt Menschen wie Saul von Tarsus und ganz besonders so einen Bruder, der den wieder reinbringt auf die Spur Gottes. Es gibt so viele gefallene Diener Gottes. Und die kommen nie in ihre Berufung, weil keiner eine apostolische Vision hat. Und es braucht viel Gnade. Weißt du, es war viel Gnade. Und ich denke, dass das auch große Gnade Gottes war. Mose sitzt 40 Jahre in Midian und hütet die Schafe. Das ist nicht seine Berufung gewesen, Schafe zu hüten. Seine Berufung wäre, vor 40 Jahren Israel zu führen. Aber da hat er versagt, der gute Mann. Und jetzt plötzlich Gott redet zum Moses, und das ist erstaunlich dabei, wenn Gott zu einem Menschen redet, redet er nie zu einem Menschen. Er redet mindestens zu 2 Menschen. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Und Moses sitzt da und das Feuer, dieser brennende Busch, Dornbusch. Moses, du musst nach Hause gehen. Hier versauerst du. Hier bist du am falschen Platz. Hier will ich dich nicht mehr haben. Hier war es lang genug. Was du lernen solltest, hast du jetzt gelernt. Jetzt musst du zurück zu deinen Lieben nach Ägypten. Und mein Volk aus der Sklaverei, das schreit zum Himmel, was dort passiert. Du musst die Leute rausführen. Ja, aber Herr, ich kann es nicht. Und dann gleichzeitig ist es interessant in der Berufungsgeschichte Moses, dann kommt Zufall, bei Gott gibt es keinen Zufall, da kommt Aaron ihm entgegen. Und der Herr sagt, Moses, mach dir keine Gedanken, dein Bruder Aaron kommt entgegen und er sucht dich bereits. Er sucht dich bereits. Und du siehst, Aaron und Moses kommen zusammen. Und die beiden dienen Gott. Gott führt zusammen Saulus und Barabbas. Die beiden werden zusammengeführt von Gott. Und plötzlich sucht Paulus, sagt jetzt, ich bin bekehrt, ich bin geisterfüllt, ich habe Offenbarung vom Herrn. Wo soll ich das umsetzen? Wer hört mir zu? Die Juden wollen mit mir nichts zu tun haben, die Christen auch nicht. Die haben mich abgeschickt über die Mauer von Damaskus bei Nacht und Nebel. Die haben mich ausgestoßen. Und gerade die Ausgestoßenen, denen sollte man nachgehen, die irgendwo rausgeflogen sind aus der Gemeinde, irgendwo so aus dem Establishment, irgendwo aus der Synagoge rausgeflogen sind, die nachfragen und sagen, Bruder, hast du nicht die Berufung Gottes? Bist du nicht der, der sich einst bekehrt hat und über den geweissagt worden ist? Und so weiter. Vielleicht weißt du noch, vielleicht warst du gerade dabei, als über den geweissagt wurde, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Komm, bring dich ein. Und er hat sich eingebracht. Und zuerst einmal haben sie Gottesdienst gefeiert in Antiochien, Gott gelobt und gepriesen und so weiter. Und Apostelgeschichte 13, Vers 2, der Heilige Geist sprach, sondert mir aus Barabbas und Saulus für den Dienst, wozu ich sie berufen oder beauftragt habe. Sie waren Lehrer in der Gemeinde, Vers 2, sie haben dort gedient und plötzlich werden die berufen. Sie geben dem Heiligen Geist Raum, apostolische Vision ist dem Heiligen Geist Raum geben und dann wird Gott die Menschen schon berufen. Dann wird er die richtigen Menschen im richtigen Augenblick an den richtigen Ort hinschicken. Das ist apostolische Vision. Sie feierten Gottesdienst und sie hatten einen lenkbaren Geist. Apostel haben immer einen lenkbaren Geist. Apostel sind nicht stur. Nicht stur in der Tradition. Nicht stur in ihrem Dienst. Nicht stur in ihrer Entwicklung. Die sagen, gut, jetzt ist lang genug, wir waren lang genug hier, jetzt ziehen wir um. Jetzt machen wir was anders. Wir gehen jetzt in eine neue Stadt, wir machen was Neues. Oder sie merkten, du, das läuft nicht mehr so, wie es laufen soll. Da kommen Schwierigkeiten, treten auf. Welche Art auch immer. Und es läuft nicht, in Kleinasien läuft nicht. Und dann sagen diese beiden Brüder, lass uns erstmal beten. Oder schlafen. Und nachts zeigt Gott im Traum diesen mazedonischen Mann, komm herüber und hilf uns. Sie haben einen lenkbaren Geist. Und sie sind flexibel. Apostel sind flexibel. Keine Pharisäer so eingefahren. Und wir müssen uns lösen von eingefahrenen Gleisen. Es kann sein, dass gestern das alles noch gut und wunderbar und herrlich war, aber heute klappt es nicht mehr. Es ist nicht mehr Gottes Wille. Gott hat was Neues für uns vor. Wir gehen weiter. Gott ist ein Gott des Fortschritts, der Weiterentwicklung. Und sie lassen sich führen. Sie gehen über ihre Grenzen, sie kommen nach Europa. Und natürlich, du würdest sagen, also weißt du, ich bin so frustriert. Ich habe gedacht, Gott hat zu mir geredet und was passiert? Wir müssen ins Knast. In Philippi kommen sie ins Gefängnis. Aber sie ließen sich von Schwierigkeiten, und das haben sie gelernt, sie ließen sich von Schwierigkeiten und Hindernissen sich nicht aufhalten. Apostolische Vision ist, wir lassen uns vom Teufel nicht aufhalten. Wir lassen uns auch nicht von irgendwelchen Weibsagungen, da von diesen Mädeln da aufhalten. Das sind Männer Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Wir brauchen ihre Reklame nicht. Wir sind unsere Reklame für uns selbst. Und dann fahr aus. Und du siehst, also der Teufel versucht, auf die fromme Tour sich einzuschleichen. Guck mal, die Schwester. Und diese Schwester hat nichts Negatives geweissagt. Aber sie hat einen Wahrsagergeist gehabt. Und dann kommen sie in eine Gemeinde nach Ephesus. Später auch wieder diese Brüder. Du siehst und plötzlich merken, Mensch, die sind getauft auf den Namen Jesus und alles Mögliche. Aber bei denen stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ihr Geist und unser Geist ist was anderes. Ihr Gottesdienst und unser Gottesdienst, da lesen sie eine Lesepredigt oder Kassettenpredigt oder Tonbandpredigt oder welche Predigt auch immer, Videopredigt. Aber da irgendetwas ist da. Apostelgeschichte 19. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und dann hörst du, wir haben noch nie was gehört davon. Du siehst also, die sind stehen geblieben. Apostel bleiben nicht stehen, Apostel gehen weiter. Und die Apostelgeschichte zeigt uns, wie Gott sein Werk fortsetzt. Gott ist nicht ein Gott des Stillstands, sondern des Fortschritts, der Weiterentwicklung, wie auch immer. Wir brauchen diese apostolische Vision und die muss uns der Heilige Geist schenken. Sprüche 29, 18, wo es keine Vision gibt, wird das Volk wild. Egal was. Wo die Vision verwischt oder verwässert wird, wird das Volk wild. Verdreht. Die sehen das Wort Gottes nicht, die sehen die Geheimnisse Gottes nicht. Die lesen die Bibel und statt Bahnhofs Bratkartoffeln lesen sie. Sprüche 29, 18. Und da, wo es keine Vision ist, keine apostolische Vision, wo sie nicht sehen, was Gott durch die Apostel gewirkt hat. Alles, was du siehst, Mose, Abraham, alles, Kinder Gottes, was ihr seht, was die Apostel getan haben, das könnt ihr auch tun und an diesen Weg könnt ihr auch gehen. Und das kann Gott aus jedem von uns, jedem von euch auch machen. Und dann hören wir plötzlich auf, Gemeinde, Kirche und Religion zu spielen. Du bekommst, was du siehst. Herr, ich will das haben. Meine Geistestaufe, ich habe es nur bekommen, nicht weil die Pfingstler mich aufgeklärt haben, ich wusste nicht einmal, was Pfingstler sind. Ich habe nur Apostelgeschichte 2 gelesen. Ich habe gesagt, lieber Gott, das, was dort steht, will ich haben. Ich habe gelesen, ich habe aufgehört, alle anderen Schriftstellen zu lesen. Das will ich haben. Ich gehe erst weiter, wenn ich das habe. Apostelgeschichte 2. Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten. Ich sah, was für ein Feigling ich war auf der einen Seite, obwohl ich wirklich kein Feigling bin. Wenn es um bestimmte Dinge geht, ich kann reden. Bin nicht auf den Mund gefallen. Aber wenn es um Jesus geht, habe ich einen Frosch im Hals. Und er hat gesagt, Herr, ich möchte das, was Petrus und die Jünger hatten, diese Kraft und diese Freude und diese Begeisterung und diese Fähigkeit, ich will das haben. Und so lange rumgemacht, wir sollten nicht von Bibelstelle zu Bibelstelle springen, wir sollten erst eine Bibelstelle abhaken und sagen, das erst wenn das fertig ist, kommt die nächste. Und dann habe ich gelesen, gebetet, gefastet und eines Tages fing bei mir das genauso zu wirken, wie es bei denen gewirkt hat. Und wir hören unaussprechliche Sprachen. Apostolische Zeit ist, wenn wir nach dem Plan Gottes arbeiten. Und zwar das Wort Gottes so umsetzen, wie es geschrieben steht. Und so lange rummachen, bis wir es haben. Bis der Heilige Geist es uns offenbart und in unser Leben hineinbringt. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft euch geben, wie ihr es erhofft. wie ihr es erdenkt, wie ihr es euch ausmalt, wie ihr euch vorstellt und so weiter. Und dass ihr eine Hoffnung habt. Also ich habe Pläne, sagt Gott. Und Gott hat großartige Pläne für jeden Einzelnen gehabt. Für den Petrus, du bist Petrus. Weißt du, ist nicht der Papst gemeint. Petrus, der Mensch Petrus. Aber Petrus war so ein wankelmütiger Mensch. Einmal hier und einmal hoch. Und was so, und zwar, du bist Petrus, du bist Fels. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Weißt du, der Herr schaut nicht, was du gerade bist, sondern was er aus dir machen kann. Das ist apostolische Vision. Was kann Gott aus dir, aus mir, aus uns noch machen? Was für ein Potenzial in uns noch drin steckt. Göttliche Wunder geschehen, wenn Gott aus uns einfach etwas macht. Du bist Petrus. Und wir brauchen Menschen in der Endzeit, die bereit sind, Petrusse zu werden. Wer auf Gott hört, wer Gott vertraut, wer Gott sich hingibt, der wird einer. Und Petrus sagt, ich, auch wenn alle dich verlassen, das ist apostolisch, auch wenn alle von dir weggehen, Herr, auch wenn alle mit dir nichts mehr zu tun haben, ich bleib, auch wenn ich versage. Weißt du, auch im Versagen erlebst du noch die größten Wunder Gottes. Und eines der letzten irdischen Wunder, die Jesus vollbrachte, war, als Bruder Petrus versagte. Einfach zack, und das Ohr war weg vom Malchus. Verstehst? Und gerade da nimmt der Herr Jesus, bückt sich und peppt es wieder dran. Und das ist die Gnade Gottes. Und du siehst, der Herr verteidigt dich. Was wäre mit Petrus passiert? Der wäre vor Jesus noch gekreuzigt worden. Wenn der Herr dem Knecht des hohen Priesters das Ohr nicht angepeppt hätte. Was wäre passiert? Du siehst also das Wunder der Gnade. Wir sind alles, was wir sind, aus Gnaden. Niemand kann sich rühmen. Petrus, du bist so ein Ohrabhauer. Du schlägst nur die Ohren ab. Aber ich klebe die Ohren an. Und du musst vorstellen, der Malchus, der hat Respekt gehabt von Petrus. Gottesfurcht. Du, der Herr, der hat es nicht zugelassen. Der Herr hat es verhindert. Und wie viele Dinge in deiner Entwicklung verhindert Gott, bis du so ein Apostel oder Apostolin in Christus wirst, so eine Gesandte Gottes. Wenn Gott nicht Gnade mit dir gehabt hätte, wärst du heute Abend nicht hier. Und alles, was du bist, bist du allein aus Gnaden. Paulus, du bist allein aus Gnaden ein Apostel. Die können schreiben, die können sagen, die können diskutieren, die können predigen, was sie wollen. Du bist aus Gnaden Apostel. Und du bist Kind Gottes aus Gnaden. Das ist diese apostolische Vision. Matthäus, du bist aus Gnaden. Die hätten dich nicht mitgenommen, die Pharisäer. Und die hätten dir nicht einmal kannten Brot gegeben. Aber ich habe dich zum Apostel gemacht. Und was wären wir heute ohne Matthäus-Evangelium? Matthäus-Evangelium. Und das Erstaunliche ist, gerade das Matthäus-Evangelium beweist, das ist an die Juden geschrieben, dieses Matthäus-Evangelium ist extra an die Juden. Die Juden, die ihn nicht mochten, aber gerade an die Juden schreibt er sein Evangelium für die Juden. Erklärt es den Juden und so weiter, die Gnade Gottes in liebevoller Art und Weise. Er nimmt zwar immer die Zöllner als Beispiel, was Gott immer aus den Zöllnern macht, weil er selber einer war. Und weißt du, was du selbst mal einmal warst, das nimmst du immer als Beispiel für andere. Du weißt ja, ich war das. Und du kannst anderen helfen. Und deshalb hilft Matthäus gerade da, wo er rauskommt. Er macht seine Berufung fest. Und deshalb heißt es auch einmal, bleib in deiner Berufung. Die mochten dich nicht. Die haben kein gutes Wort für dich übrig gehabt, diese Pharisäer, die Juden. Die haben gesagt, was, Herr, wenn du wüsstest, was das für einer ist. Aber hier lernt Matthäus, und das ist apostolische Vision, seine Feinde zu lieben und schreibt ihnen ein Evangelium für die Juden. Das ist Feindesliebe. Er hätte auch was anderes schreiben können. Aber für die Juden. Erklärt denen das Heil Gottes, dass er gekommen ist, sein Volk zu retten. Und der hat eine Sendung an die Juden, die ihn nicht mochten, die ihn ausgeschlossen haben, die ihn gemieden haben, aber für die ein Evangelium schreiben. Hast du ein Evangelium für die Menschen, die dich nicht mögen, die dich so